Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Es ist endlich soweit, die große Schottland-Folge. Wir alle haben da seit der ersten Folge von Beziehungsstatus kompliziert drauf gewartet. Und heute ist alles anders, deswegen mache ich hier das Intro. Aber Lukas ist auch dabei.
Moin.
Wir nehmen nämlich gerade an einem euch unbekannten Tag auf, denn wir werden das als unsere Reservefolge nutzen, wenn wir selber mal im Urlaub sind. Und dann kommt die Schottland-Folge zu euch geflogen. Und dann ist es ja auch eigentlich völlig egal für so einen Reisebericht, wann man den aufnimmt. Aber deswegen gibt es heute keine News der Woche, keinen Wochenrecap bei uns. Aber ich verrate euch, es scheint die Sonne und das steigert natürlich die Laune.
Die Sonne braucht es gar nicht, weil die Laune ist sowieso gut, wenn wir über Schottland reden. Das Land, was uns so sehr geprägt hat, dass wir sogar unseren Hund nach diesem Land benannt haben. Wir haben in Schottland zusammen studiert, unseren Master. Das lief alles so ein bisschen anders, wie wir uns das eigentlich erhofft haben, weil als wir da waren, gab es eben noch Covid. Wir dachten, das ist schon irgendwie am Abebben, aber das ging ja nochmal richtig los in dem Winter, als wir da hingezogen sind. Das hat natürlich so diese Pubkultur und sowas alles total eingeschränkt, das, wofür wir eigentlich dahin gegangen sind. Dann haben wir uns aber so ein bisschen auf die Natur konzentrieren können und haben so das Land und die Leute sehr, sehr lieben gelernt, obwohl es eben auch so eine schwierige Zeit war eigentlich für uns vor Ort.
Ja, das war eine richtig besondere Zeit. Wir sind vorher schon UK-Fans gewesen, Fans vom Vereinigten Königreich. Wir sind zusammen kurz nach dem Abi, haben einen kleinen Roadtrip gemacht in meinem alten Polo damals noch. Und sind von Hamburg nach Manchester gefahren mit dem Auto. Das war eine ganz schöne Strecke, aber ultra aufregend. Und haben da, ich glaube, so 10 Tage, das war gar nicht so viel.
So ungefähr 2 Wochen.
Haben da einen Roadtrip gemacht durch England und haben uns so verliebt. Wir haben so schöne Sachen erlebt. Das war irgendwie, haben uns beide so zu Hause da gefühlt. Und ich war ja auch schon während meines Auslandsjahres in Neuseeland, was auch sehr britische Tendenzen sozusagen hat. Und bin eh riesengroßer Großbritannien-Fan. Und du wurdest dann auch quasi von mir.
Ich war vorher auch schon ein paar Mal da mit meiner Familie, weil mein Patenonkel eben eine Zeit lang in Manchester gelebt hat. Und den haben wir da ein paar Mal besucht und das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, und dann, deswegen haben wir uns dann auch entschieden, den Master in England zu machen oder in Großbritannien. Das war uns eigentlich egal wo. Und dann hat sich das so ergeben mit Schottland und Glasgow. Wir waren ja in Glasgow. Und ja, dann hatten wir eben sehr viel Zeit während Covid, das Land zu entdecken. Wir waren fast überall. Also natürlich haben wir noch ein paar Dörfer nicht gesehen und ein paar von den 790 Inseln haben wir auch nicht gesehen. Aber wir haben schon ordentlich viel entdeckt, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt hier eine Folge Schottland. Reisebericht, Infos, Eindrücke, was wir an diesem Land lieben, was man beachten muss und so weiter und so fort.
Ja, unsere Eindrücke sind eben aus dem Jahr 2020 und 21 hauptsächlich. Und dann waren wir nochmal 2024 für ein paar Wochen dort und haben
23.
Ja, genau. 23 ja. Und 24 haben wir dort geheiratet, haben wir auch ein bisschen was gesehen, aber nicht ganz so viel. Also ja. Das ist alles schon so ein bisschen 4 Jahre alt ungefähr.
Aber dieses Jahr geht's wieder hin.
Dieses Jahr geht's hoffentlich wieder hin. Und dann prüfen wir nochmal, ob das alles so geblieben ist, wie wir das damals erlebt haben.
Ja. Okay, du fängst an. Wir dachten, das ist smart, bevor wir jetzt in unsere Reisebrüche standen, ein kurzes Recap über Geografie und Geschichte von Schottland zu machen, einfach damit ihr so ein bisschen wisst, wo ist das überhaupt? Vielleicht habt ihr gar keine Ahnung.
Genau, also Schottland ist Teil von Großbritannien. Andere Teile sind Nordirland, Wales und England. Und Schottland hat ein eigenes Parlament. Ein bisschen so wie die Bundesländer in Deutschland, nur dass sie deutlich unabhängiger sind und weitestgehend eigene Innenpolitik betreiben. Dazu muss man noch sagen, Großbritannien ist das gleiche wie das Vereinigte Königreich, das gleiche wie UK, falls wir das jetzt hier verwenden. Aber Schottland ist nicht England, das ist ganz wichtig.
Das ist denen vor allem ganz wichtig.
Das ist vor allem den Schotten ganz wichtig, genau. Und es liegt auf den britischen Inseln, also ganz im Norden der britischen Inseln. Und das ist in etwa so groß wie der Freistaat Bayern, aber deutlich dünner besiedelt. Es gibt ungefähr 5,5 Millionen Einwohner und das ganze Land ist quasi in so 3 größere Regionen geteilt. Das sind einmal ganz im Süden die sogenannten Lowlands, die gehen so von der Grenze zu England, Scottish Borders heißt das, der Distrikt sozusagen. Ja. Das geht so ungefähr bis zu der Höhe von Glasgow, Edinburgh, da hört es auf, da beginnt dann das Central Belt. Das nennt sich so, weil da eben die drei Hauptstädte sind, also Edinburgh ist die Hauptstadt, dann gibt es noch Glasgow und leicht etwas nördlich liegt Stirling. Da leben, in diesen drei Städten leben eben die meisten Menschen und das, da ist die höchste Wirtschaftskraft und alles so gebündelt. Das ist einfach sehr, sehr relevant. Und dann eigentlich schon ziemlich sofort nördlich von Glasgow beginnen so langsam die Highlands. Und ganz im Norden oder so auf der Hälfte bis zum Norden liegt noch Aberdeen. Das ist auch noch eine relativ wichtige Stadt, weil dort eben vor Aberdeen liegt an der Ostküste, da ist die Nordsee. Und in der Nordsee sind eben relativ viele Ölplattformen. Und da ist Aberdeen ein wichtiger Versorgungshafen, wo halt so die Arbeiter hin und zurückgeflogen werden und so weiter und so fort. Deswegen ist Aberdeen relativ wichtig nochmal. Und ja, dann haben wir noch eine ziemlich zerklüftete Westküste am Atlantik. Das sind so viele Fjorde, die heißen nicht Fjord, sondern die heißen anders in Schottland. Wie heißt das noch?
Weiß ich nicht, ne?
Ich weiß es auch nicht mehr. Und das ist ganz witzig, weil manchmal heißen diese Fjorde, haben dann so Namen wie Lake irgendwas, obwohl es gar keine Seen sind, sondern es mit dem Meer verbunden ist.
Mittelwitzig.
Ich finde es interessant. genau. Und wie du schon gesagt hast, es gibt richtig, richtig viele Inseln, vor allem vor der Westküste und vor der Nordküste. Da sind aber, weiß nicht, ein Siebtel sind nur bevölkert von den 800, die es da irgendwie gibt. Und die wichtigsten sind die inneren und die äußeren Hebriden. Da, die haben wir beide schon besucht, die inneren Hebriden. Da gehört zum Beispiel die Insel Skye dazu, da waren wir. Und auf den äußeren Hebriden, die haben wir auch alle besucht.
Das ist so 4 Stunden oder was? Wie war das mit dem Boot? 4,5 Stunden ja, sind wir da gefahren?
Ja.
Also schon sehr weit draußen.
Schon sehr weit draußen und sehr einsam und sehr rough auch. Aber das erzählen wir vielleicht später noch. Und dann gibt es noch im Norden die wichtigen Inseln Orkney und Shetland. Das kennt man vielleicht von den Shetland-Ponys.
Orkney war viel so Militärstützpunkt, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube schon, während des Zweiten Weltkriegs. Weil man da so Auskundschaften konnte und so.
Ja, auf jeden Fall war das auch wichtig im Zweiten Weltkrieg, weil da ja die GEOC-Lücke ist zwischen Grönland, Island und UK. Die war eben wichtig, die zu kontrollieren, damit die deutschen Schiffe nicht einfach so in den Atlantik reinkommen können. Weil der andere Weg wäre durch den Ärmelkanal, der ist relativ leicht zu kontrollieren im ganzen Süden. Der ist ja auch nicht so breit. Und da oben ist halt die Grönland-Island-UK-Lücke, die da relativ relevant war. Genau. Und ja, nördlich von den Orkneys und Shetland-Inseln, dann kommt dann irgendwann Island und dazwischen ist noch Färöer. Also ist schon relativ weit im Norden. Und diese nördliche Lage macht auch, dass die Berge, die in Schottland, die es so in Schottland gibt, der höchste Berg hat irgendwie, ist irgendwie 1000 Meter hoch.
Bisschen mehr.
Bisschen mehr, ja, aber auch nicht wirklich. Das hört sich ja erstmal nicht so viel an. Das ist so, etwa so hoch wie der Brocken. Aber trotzdem hat man da aufgrund der Nördlichkeit dieses Berges, gesehen auf dem Globus so, es sind da trotzdem alpine und schwierige Bedingungen zum Teil. Also das darf man da nicht unterschätzen. Nur weil der Berg da irgendwie relativ niedrig ist, kann das trotzdem sehr, sehr anspruchsvoll und auch gefährlich werden.
Ja, der Ben Nevis, der ist doch auch ganz schön, schon relativ viele Todesopfer gefordert,
richtig,
oder?
Weil die Leute das unterschätzen. Die gehen dann unten los und dann dauert ja irgendwie nur 3,5 Stunden. Aber wenn du halt unten in kurzer Hose und T-Shirt losgehst und oben in so einen Schneesturm kommst oder so, ja.
Ja.
Das ist schwierig.
Plus der Wind halt auch natürlich, ne, durch diese exponierte Lage.
Mhm, genau. Ja. Ja, und auch die Lage ja am Atlantik. Genau, so zur Vegetation und der Landschaft, das ist halt alles hauptsächlich so in den Highlands so Heidelandschaft, so wie man das aus der Lüneburger Heide zum Beispiel kennt, für die Norddeutschen unter uns. das ist aber ganz wichtig, dass das gar nicht Natur ist, sondern das ist gerodete Waldfläche, das Holz wurde irgendwie für den Schiffbau und Häuserbau und was auch immer gebraucht. Und dann hat man das gleich als Weidefläche benutzt und wenn diese Weideflächen eben nicht mehr genutzt werden, dann entwickelt sich da diese Heidelandschaft. Und diese Heide muss auch tatsächlich regelmäßig abgefackelt werden. Also die wird im Herbst, wird das immer alles abgefackelt.
Ja, aber weißt du, warum das abgefackelt wird? Das hat keine biologischen Gründe.
Nee.
Das ist dann besser verwertbares Futter für Moorhühner. Und Moorhühner ist das, was da geschossen wird, womit da Landwirtschaft betrieben wird.
Ah, ja gut.
Das ist auch das Problem, weil Schottland, also das ist so, die letzten, vor 300 Jahren oder so, da war halt Wald, also dieser Caledonian Forest, der hat früher ganz Schottland war voll damit. Also diese Art Urwald ja quasi, mit auch diesen komischen braunen Rinden, also diese Bäume, die haben ja diese, weißt du, diese müssen orangene Rinden, wo wir auch schon durchgelaufen sind, durch Teile davon. Also es ist eigentlich ein richtig, richtig schöner Wald und Schottland war komplett voll damit. Natürlich bis zur Baumgrenze, also ganz oben auf den Bergen nicht. Und da war dann auch immer schon Heidefläche und dann durch die Rodung und das Abholzen und sowas, dann ist halt die Heide überall gelandet und Schottland hat aber schon seit Jahren ein extrem ambitioniertes Wiederaufforstungsprojekt am Laufen. Zum Beispiel eins heißt, glaube ich, Trees for Life und die streben an, ich glaube, bis in 10 Jahren 25% Bewaldung wiederherzustellen und im Vergleich dazu Europa ist, glaube ich, 35% Wald, also Land Europa sozusagen. Mhm. Der Rest, also England und UK, aber nur 10. Mhm. Also deswegen...
Ganz schön kahl geschlagen, das Land.
Richtig, die haben da schon sehr große Ambitionen, aber haben natürlich jetzt Beef mit den ganzen Leuten, die da Landwirtschaft betreiben im Sinne von... Hier, wie heißen die? Die auch mal die ganzen Hunde haben.
Jäger.
Nee, ja, das sind ja keine richtigen Jäger, sondern halt so... Gamekeeper, genau, das meine ich.
Wildhüter,
genau, die da die Landschaften betreuen sozusagen und die verdienen halt ihr Geld natürlich nicht damit, dass sie 3 Schafe im Jahr verkaufen, sondern damit, dass sie Leute zur privaten Jagd darauf lassen, also irgendwelche reichen Engländer. Das kostet ungefähr 3.000 Pfund, einen so einen Tag da jagen, aber die erwarten dann natürlich auch entsprechend Vieh und das sind dann halt meistens Moorhühner, weil die flattern so schön. Und die Moorhühner müssen ja auch irgendwo herkommen und irgendwo futtern und irgendwo leben. Und die leben halt in der Heidelandschaft und deswegen wollen die keine Wiederaufforstung.
Mhm. Interessant. Ja. Kleiner persönlicher Einschub jetzt noch. Unser Hund ist so ein Jagdhund,
ja,
der eben diese Hühner aufstöbert. Deswegen hat sie auch so ein lustiges Bewegungsmuster, wenn ihr das schon mal gesehen habt bei Insta vielleicht. Sie ist dafür da, die Viecher aufzuscheuchen.
Aus der Heide raus, nach oben.
Genau. So, du hast ja vorhin schon über das Wetter gesprochen. Wie ist denn das Wetter in Schottland? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich finde es ehrlich gesagt besser als in Hamburg, weil das Wetter in Schottland ist super wechselhaft. Dadurch, dass halt so viel Wind und so viel Meer ist, manchmal ist es halt ein schlechter Tag, aber der ist dann halt vielleicht auch nur 2 Stunden schlecht und dann ist wieder gut.
Mhm.
Also dieses, was wir jetzt manchmal haben, so 5 Tage Regen, ist eigentlich extrem selten in Schottland.
Also das ist so dauerhaft Regen. Also das kann schon mal sein, dass der ganze Tag irgendwie regnerisch ist, aber zwischendurch hat man eigentlich fast immer oder in unserem Jahr, als wir da waren, waren immer so Regenlücken.
Mhm.
Und es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du das Wetter nicht magst, dann warte 5 Minuten.
Naja.
Also die, offensichtlich nicht auf Deutsch, aber diesen Spruch, den gibt es da eben in Schottland. Ganz grob ist das Wetter aber schon ähnlich, würde ich sagen.
Wie hier also jetzt.
Also hier im Norddeutschland.
Das sind man schon, kann sich halt auf nichts verlassen.
Man kann sich auf nichts verlassen. Es ist ein maritimes Klima. Also es ist am Meer natürlich dann auch mild im Winter. Trotzdem liegt auch im Glencoe, in so einem Tal, so einem Hochplateau, da liegt dann auch Schnee. Da gibt es tatsächlich auch ein Skigebiet. Ich glaube, letztes Jahr hatten die 3 Skitage. Aber es ist halt so wie im Harz ungefähr.
Das stimmt.
Und die schönste Jahreszeit, wie wir es empfunden haben, war eigentlich immer so im Mai.
Mhm.
Weil da war es oft relativ stabiles, ganz gutes Wetter.
Ja.
Und als wir da waren in den Jahren, in dem Jahr hatten wir auch einen richtig, richtig, richtig schönen Sommer. Da waren wirklich monatelang gefühlt die Sonne draußen.
Ich muss auch sagen, wir sind so schlecht, also ich glaube, unsere Liebe zum Land wird zurückgespiegelt vom Land. Das spürt das, wenn wir auf die Insel kommen.
Glaube ich auch.
Wir waren ein Jahr da, sind durch Halbschottland gereist, wir hatten gefühlt 10 Tage Regen davon. Wir waren eine ganze Woche in Pittory, haben die ganze Woche in der Sonne gelegen. Wir waren auf den Hebriden, okay, da war es ein bisschen wechselhaft, aber auch super schöne Aussichten. Da oben als im Norden waren, haben wir die Strände im strahlendsten Sonnenschein gesehen. Mhm. Wir waren baden, als die anderen da waren. Als wir mit den anderen unterwegs waren, waren wir einfach 2 Wochen lang im Sommer quasi unterwegs.
Und als wir die abgeholt haben in Edinburgh am Flughafen, hat es so geschüttet und die anderen dachten sich so, oh Gott, worauf haben wir uns denn hier eingelassen?
Ja.
Und als wir nach Schottland gezogen sind, am ersten Tag, nachdem wir umgezogen sind, hat es auch in Strömen geregnet.
Ja.
Das kann ich auch noch erinnern. Da dachte ich auch, Alter, wo sind wir denn hier gelandet?
Ja.
Ja, aber wenn ihr nach Schottland wollt, packt eine Regenjacke ein und auch eine Regenhose würde ich empfehlen. Wasserfeste Schuhe.
Ja.
Und habt die eigentlich am besten immer dabei, weil das kann immer irgendwie anfangen und dann ist man besser vorbereitet. Aber ich glaube, wenn man sich für Schottland entscheidet, dann weiß man auch, da ist jetzt kein purer Mallorca-Sommerurlaub, 35 Grad für 4 Wochen.
Ja.
So, oder für 2 Wochen. Genau. Ansonsten, vom Wetter haben wir das gesagt, so Tiere, was
gibt's nicht. Wild.
Wild.
Rehe überall, die machen halt auch diese Bäume natürlich kaputt ohne Ende,
ja,
das Rotwild und so.
Rehe, Schafe, Highland-Rinder, diese zotteligen
Ich habe neulich gelesen, dass sie ganz schön aggressiv sind. Teilweise sehen die so süß aus, ja.
Naja, auf jeden Fall, die gibt's da. Es gibt auch richtig, richtig viele Vögel. Am Meer vor allem.
Puffins, wie heißen die auf Deutsch?
Trottelum, glaube ich. Puffins sind Papageientaucher.
Ja.
Genau, es gibt Puffins, aber es gibt auch diese Trottelum und sowas. Also ganz viel und auch ganz viel, also ganz große Kolonien. Und wenn man sich dafür interessiert, dann ist es auf jeden Fall auch ein richtig gutes Land. Und dann gibt es auch alle möglichen Adler und Greifvögel, die da irgendwie rumfleuchen.
Für Ornithologen gibt es auch übelst viele so richtig so Hotels oder Unterbringungen, wo die das so anbieten, so Vogeltouren zu machen und sowas. Ja, es ist schon auch Teil des Tourismus, dieses Thema. Und Delfine.
Delfine und Wale, ja.
Haben wir auch schon gesehen. Also,
Delfine haben wir auch gesehen, genau. Und ansonsten gibt es auch so ein großes irgendwie gehegeartiges Anwesen, keine Ahnung, da kann man mit dem Auto reinfahren und dann kann man da dieses Rotwild, die sind da sehr, sehr zutraulich, dann kann man die auch streicheln und die kommen dann ganz nah und so große Hirsche und bla.
Wirklich?
Mhm.
Wo ist das denn?
Weiß ich nicht. Aber es gibt's.
Da waren wir auf jeden Fall nicht.
Da waren wir nicht, nee. Und Seerobben kann man richtig viele sehen und Otter.
Stimmt.
Die haben wir auch alle gesehen.
Ja.
Also wenn man da auf so an der NC 500 zum Beispiel, wo das auch wirklich sehr, sehr dünn besiedelt ist, da sieht man wirklich dann auch am Meer, da haben wir kurz angehalten und dann war da eine Robbenkolonie und Otter sind da rumgetollt und so, das war richtig,
so cute,
richtig cool, ja.
Ja, genau.
Also ich sage, man kommt da auch so auf Flora und Fauna mäßig auf seine Kosten.
Auf jeden Fall, vor allem, wenn man sich ein bisschen auskennt und weiß, wonach man gucken muss.
Also es gibt keine Raubtiere.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also, und da gibt auch keine ekligen Spinnen oder so.
Irgendwelche Füchse gibt es, aber das war es, glaube ich, auch. Und irgendwie Wildkatzen, aber die haben wir auch nicht gesehen.
Ja.
Also nichts, was einem irgendwas, wovor man sich sorgen müsste.
Okay, kommen wir zur Geschichte von Schottland. Du wolltest das ja nicht immer in die Folge aufnehmen, aber ich finde sowas immer ultra interessant, vor allem, weil ich glaube, dass ganz viele Schottland halt aus so popkultureller Perspektive kennen, weil es ja einfach super viele Filme, Bücher,
Braveheart, Outlander,
ja, genau, gibt. Und deswegen wollte ich das kurz aufgreifen, damit die Leute ungefähr wissen, wo spielt das denn eigentlich und was hat das mit Schottland zu tun? Ist das so, wie nah ist das quasi an der Realität? Ja, zum Beispiel, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Braveheart. Weißt du, in welchem Jahrhundert sozusagen das spielt oder um welche Sache es da geht?
Nein, ich habe den Film nicht geguckt.
Da geht es nämlich zum Beispiel...
Aber Gibson, glaube ich.
Ja, da geht es um William Wallace. Das war so im 13. und 14. Jahrhundert. Das war zur Zeit der Unabhängigkeitskriege gegen England, weil England und Schottland natürlich schon immer, also ist ja klar, wie jedes Land, was irgendwie eine Grenze teilt oder wie jede zwei Länder, Konflikte hatten und es ging da immer heiß her, hin und her mit irgendwelchen, wer war gerade Staatsoberhaupt, wer gehörte zu wem. Und das schottische Königreich quasi ist schon im 9. Jahrhundert entstanden und davor waren da so Kelten, Pikten, Skoten, alles mögliche, Nordmenschen.
Von den Skoten kommt der Name ist Scotland.
Wirklich? Stimmt, ja. Ergibt Sinn.
Also die Skoten, wo kommen die wohl her?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, hast du recht.
Germany und die Germanen.
Ja, und dann hatten die da ein paar Jahre Sticheleien mit England, also harmlos ausgedrückt. Und dann so im 17. Jahrhundert ist quasi das losgegangen, was ich glaube, was die meisten kennen. Das war die Stuart-Dynastie.
Gehört Maria Stuart dazu?
Genau. Die ist zum Beispiel Teil der Fernsehserie Reign, Mary Queen of Scots. Es gibt einen richtig guten Film mit, ich glaube, Margot Robbie oder so. Ich bin ein großer Mary Queen of Scots, also Mary Stuart, die irgendwas da. Fan, weil es eine interessante, einfach und natürlich auch sehr blutige Geschichte wieder ist und sehr dramatisch und auf jeden Fall finde ich, lohnt sich das da mal Filme oder Bücher drüber anzusehen.
Mhm.
Und die regierte über Schottland und dann auch kurze Zeit über England, also nicht sie, sondern die Stuart-Dynastie. Und ganz kurze Zeit war dann der ehemaliger König Schottlands, auch der König von England, das war James, der irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann 1707 wurden Schottland und England dann zu Großbritannien. Das fanden aber nicht alle so gut, denn die Jakobitenaufstände sind dann kurze Zeit später losgegangen, so ab 1715 bis 1745, mit dem Versuch, die katholischen Stuarts wieder auf den Thron zu bringen. Denn das war ja das Thema mit Queen Mary, dass die katholisch war in der Zeit, in der England dann ja plötzlich protestantisch wurde.
Mhm.
Und das waren halt Religionskriege, sehr, sehr blutige. Und die Jakobiten haben eben versucht, ja, sich dagegen zu wehren und die Stuarts wieder auf den Thron zu bringen. Und das gipfelte dann in der Schlacht von Culloden 1746. Und die kennen wahrscheinlich die allermeisten aus Outlander. Die wird da sehr, die ist ja sehr großer Teil der Geschichte. Und da haben die Jakobiten brutalst verloren. Mhm. Und ganz viele der Jakobiten waren Highlander. Und dementsprechend ging das dann auch stark einher mit dem Ende der Highland-Kultur. Also so Mitte des 18. Jahrhunderts war damit Schluss. Danach war Tartan, also dieses Schottenmuster, dieses Karo-Muster verboten.
Von den Schottenröcken.
Ja, die Clan-Strukturen wurden aufgelöst oder die Leute halt einfach umgebracht. Und dann folgten auch, und das ganze 100 Jahre, die Highland Clearances. Und da wurden nicht nur dann die Highlander, sondern einfach sämtliche Kleinbauern von Land vertrieben, weil die Großgrundbesitzer halt Schafzucht betreiben wollten und dafür ihr Land, also sie haben sich halt gedacht, okay, was bringt mir mehr Geld, irgendwelche Bauern, die auf dem Land leben oder Schafe? Na, dann haben sie sich für die Schafe entschieden und dann mussten die Bauern halt weg. Und daraufhin sind dann auch super viele Schotten ausgewandert. Zum Beispiel in die USA, weswegen ja auch viele Amerikaner dann ja immer so, ja, ein Scottish, obwohl sie so vor 15 Generationen irgendeinen Auswanderer in ihrer Familie hatten.
Und die haben den Whisky mit rübergebracht nach Amerika und dabei haben sie das E vergessen.
Ja, deswegen ist amerikanischer Whisky ohne E. Da könnt ihr das immer dran erkennen quasi, wo er herkommt. Mhm. Und ja, seit 1999 hat Schottland ein eigenes Parlament und die Unabhängigkeitsbewegung ist immer mal mehr oder weniger stark, sich dann komplett von Großbritannien loszusagen oder vom Vereinigten Königreich. Und spätestens natürlich nach Brexit, also seit die UK nicht mehr Teil der EU ist, gibt es natürlich nochmal wieder neue Diskussionen. Aber man muss halt auch sagen, Schottland hat eigentlich halt nicht die Wirtschaftsmacht, um eigenständig stehen zu können.
Also die haben ja auch so eine Art Länderfinanzausgleich und da sind die Schotten durchaus auch abhängig vom Geld aus England. Nicht ganz so abhängig wie die Waliser, aber schon auch irgendwie abhängig. Die Schotten sind aber halt deutlich, deutlich EU-freundlicher. Das hatten wir ja damals auch gesehen, dass wir dass unsere Studiengebühren als EU-Bürger niedriger waren als die für die englischen Studenten und Studierenden. Also sind große Europafreunde und auch im Referendum hatten sie sich dann tatsächlich für die Ablösung entschieden von UK. Mhm. Aber das schottische Parlament ist halt eben nicht dazu befugt, sich eigenmächtig abzutrennen von England. Und deswegen wurde das nicht durchgesetzt. Und
ja, aber man sieht auch, wenn man so durch Schottland fährt, auch gerne mal so Schilder, so Vote No, Vote Yes. Und das bezieht sich dann meistens eben auf diese Frage des Unabhängigkeitsdaseins. Mhm. Aber da, wenn wir noch mal ein paar Jahre gucken müssen, wie das so weitergeht. Vielleicht entscheiden sich ja auch die Briten noch mal wieder um. Wer weiß schon. Ja. Und ja, vielleicht als Letztes noch, was ganz interessant ist und equally traurig. Fast die Hälfte, nee, über die Hälfte sogar, von Schottland liegt einfach in Privatbesitz. Von, ich glaube, maximal 300 Familien oder so. Oh. Also das Land wirklich, die reine Fläche. Weil das halt alles noch irgendwelche Earls und Lords und was auch immer sind, die das einfach über Generationen in ihrer Familie vererbt haben. Was natürlich sehr negativ für den Rest der schottischen Bevölkerung ist. Als Tourist ist das völlig Wumpe.
Ja.
Aber das schränkt natürlich total ein. Und es ist aber, wie gesagt, als Tourist jetzt nicht so relevant, weil es gibt ja in Schottland wie in England das Right to Roam, also das Recht auf freien Naturzugang und damit auch auf die allermeisten quasi Gärten von Leuten. Also natürlich jetzt nicht, wenn da ein Zaun ist und die da explizit darum bitten, bitte nicht da reinzugehen. Aber wenn das jetzt irgendwie Felder sind von Leuten, dann darf man da eigentlich fast immer rübergehen. Und da sind auch so eigentlich immer
öffentliche Fußwege, ausgeschilderte Wege. So Trampelpfade, die man dann folgen kann. Also ganz viele, wundert euch nicht, ganz viele Wanderungen führen eben über Privatbesitz von irgendwelchen Menschen. Aber das darf man eben. Da gibt es dann so kleine Tore, wo man dann rüberklettern muss oder durchgehen kann. Und das ist ganz normal. Dieses Right to Roam hat man da eben. Ne? Nur ganz wie immer, wenn ihr in der Natur seid, nehmt euer Müll mit.
Genau, und da darf man dann, und das, glaube ich, kennen ja auch viele, dieses Recht, dass man übernachten darf, wo man möchte, das darf man dann auch auf diesen Privatgeländen, aber nur mit einem Zelt, also nicht als Camper oder sonstiges. Das hat sich auch nochmal um einiges verschärft, die Regeln dafür, weil es natürlich wieder super viele Leute ausgenutzt haben und wie wild gecampt haben und überall ihr Müll hinterlassen haben und viel zu nah an Häusern und so weiter. Deswegen, man kann schon an vielen Orten in der Nacht freistehen, aber halt nicht wochenlang irgendwo sich ein Zuhause aufbauen oder sowas. Und die Campingplätze sind auch super. Also es ist mit dem Camper total schönes Land zu bereisen, aber man kann nicht überall sich einfach jetzt hinstellen. Und wie immer gelten die gleichen Regeln. Müll mitnehmen. If you can see them, they can see you. Also weit genug wegparken von Häusern. Was ich sowieso nicht verstehe, sind Camper mit Four-Wheel-Drive. Also nicht überall muss ein Auto und schon gar nicht so ein großes Dieselgetriebenes hin. Nicht jetzt vielleicht bis in die letzte Ecke vom Wald fahren, sondern auch einfach mal auf dem Parkplatz übernachten, vor Lidl oder so.
Das geht auch. Das ist nicht ganz so romantisch und toll, aber
die Natur wird es euch danken.
Richtig.
Ja, genau. Aber wir sind ja, wie gesagt, auch schon jetzt häufiger mit dem Camper durchs Land gereist und hatten immer gute Erfahrungen, haben immer was gefunden. Auch natürlich jetzt vielleicht nicht zur Hauptsaison auf der Isle of Skye, aber normalerweise hat man kein Problem, einen Übernachtungsplatz zu finden.
Es gibt ganz viele so Wander- und Waldparkplätze, wo das dann auch einfach erlaubt ist, wo man dann 5 Euro irgendwie zahlt für die Nacht und dann darf man da offiziell parken. Dann muss man auch keine Sorge haben, irgendwie weggeschickt zu werden. Das haben wir ganz viel gemacht.
Ja.
Das hatten wir eigentlich ganz gut.
Genau, man kann davon da aus dann auch meistens loswandern.
Richtig.
Okay, kommen wir zu unseren Routenvorschlägen. Wir haben uns gedacht, das ist wahrscheinlich die beste Struktur für diese Folge, euch quasi mal so 4 Routen vorzuschlagen, von denen wir glauben, dass die ganz sinnvoll sein können. Wie gesagt, es ist jetzt nur unsere Meinung, es können auch Leute jetzt kommen und sagen, was, wie kann man das vorschlagen, schrecklich. Aber wir haben die schon gemacht, auch mit mehreren Leuten und immer mal wieder mit Gästen, die uns damals besucht haben. Und eigentlich waren immer alle sehr zufrieden mit unserem ReiseführerInnen-Dasein.
Mhm.
Und deswegen vielleicht erstmal
die kürzeste.
Die kürzeste
Variante, oder?
Ja.
Ja, also, was man vielleicht noch so grundsätzlich über das Land sagen sollte, finde ich, über diese 3 Städte, Glasgow, Stirling und Edinburgh.
Mhm.
Wir haben ja jetzt hauptsächlich in Glasgow gelebt und haben Edinburgh auch eher nur als Tourist wahrgenommen. Aber da ist so die Unterscheidung, dass Edinburgh ist einfach so ein bisschen die schönere, touristischere Stadt und Glasgow ist so ein bisschen die nicht ganz so schöne, ehrlichere, aber trotzdem sehr charmante Stadt.
Mhm.
Und Stirling ist so ein...
Das ist eher so Wohngebiet, oder nicht?
Ja.
Würde ich jetzt nicht hinfahren.
Würde ich jetzt auch nicht extra hinfahren, aber wenn man mal da ist, gibt es ein Schloss, was ganz schön liegt, ganz oben. Genau. Edinburgh ist so der touristische Hotspot, würde ich sagen. Da gibt es einmal die Altstadt und einmal die Neustadt. Und in der Altstadt, das ist die Royal Mile, das ist halt so eine, ja...
Eine relativ lange Straße,
1 Meile, glaube ich, lang. Die führt von unten vom schottischen Parlament hoch zum Castle.
Aber also sanfter Anstieg.
Ja.
Es ist jetzt kein...
Es ist kein, nicht ultra steil,
ja.
Aber es geht die ganze Zeit ein bisschen bergab.
Ja.
Und da sind relativ viele Geschäfte, da sind relativ sind auch Pubs, natürlich auch ein paar Touri-Fallen. Da ist eine relativ schöne Kirche dran. Und da kriegt man eigentlich ganz guten Eindruck. Und vom Edinburgh Castle runter hat man auch einen ganz guten Ausblick auf die Neustadt. Das ist dann einfach so eine, ja, wie ganz so eine Innenstadt, ja. Wie man sie auch sonst so aus Europa kennt.
Ja.
Was wir auf jeden Fall sehr empfehlen können, ist auf den Arthur's Seat drauf zu wandern. Der ist vom schottischen Parlament, ganz unten an der Royal Mile, muss man noch so 10 Minuten gehen. Und dann kann man da hochwandern. Das ist wirklich relativ steil, finde ich.
Mhm.
Wie lange braucht man hoch? 3/4 Stunde?
Ja, würde ich ungefähr sagen. 3/4 Stunde. Und wenn man da oben noch ein bisschen rumläuft, das ist so ein Plateauberg.
Ja.
Da kann man noch ein bisschen so durch die Gegend laufen. Man hat einen ultra guten Ausblick über Edinburgh. Man kann bis zur Küste gucken und an einem schönen Tag natürlich, also wirklich sehr weit. Es ist richtig schön. Und wenn man da ein bisschen rumläuft und wieder runter, ist man so 2 Stunden dabei. Also das kann man auf jeden Fall an einem normalen Besuchstag mal machen. Und man muss sich jetzt auch keine krassen Sportklamotten für anziehen oder so. Sonst geht man halt ein bisschen langsamer, wenn man nicht in seine schönen Sightseeing-Sachen schwitzen möchte.
Ja, weil manche Leute da, die stopfen da echt richtig schnell hoch und kommen da mit knallrotem Kopf oben an.
Ja.
Lass es ruhig angehen, dann ist es auch nicht so anstrengend.
Ja.
Aber das lohnt sich wirklich, da hochzulaufen.
Finde ich auch. Und wir waren schon mal auf einem reinen Städtetrip in Edinburgh. Damit ging quasi unsere Schottland-Liebe los. Da waren wir im November. Da war der Weihnachtsmarkt schon auf. Das war richtig schön, weil der genau in so einer, zwischen der Altstadt und der Neustadt ist in Edinburgh so eine Kuhle quasi.
Senke, ja, da ist der Bahnhof auch.
Genau, da ist der Bahnhof Waverley Place, heißt der, oder? Waverley Station.
Station.
Ja. Vielleicht, das ist diese Sendung von Nickelodeon, glaube ich.
Echt?
Die heißt Waverley Place mit Selena Gomez. Waverley Station, das ist nach einem Roman benannt, aber ich weiß nicht mehr welcher. Und ja, dieser Weihnachtsmarkt ist total romantisch. Es war irgendwie eine total schöne Stimmung, als wir damals da waren. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, im November gibt es jetzt auch nicht so viele Urlaubsziele normalerweise, wenn man jetzt nicht so ultra weit weg will. Aber da hat es uns richtig gut gefallen.
Ja, da hatten wir auch wieder Glück mit dem Wetter.
Genau, und da spart man sich auch ehrlich gesagt ein bisschen die krassen Tourimengen, weil in den Sommermonaten, es ist schon sehr, sehr, sehr viele Amerikaner da. Es ist einfach wirklich sehr voll in Edinburgh. Also gerade die Royal Mile, da schiebt man sich schon ein bisschen hin und her. Man kann auch total gut die anderen, also so Stockbridge, Dean Village, das sind alles so andere Stadtteile von Edinburgh, die total süß sind. Da kann man dann ewig schlendern, in richtig nette Cafés gehen, in Parks gehen. Es ist im Sommer auch noch das Fringe Festival. Festival so sowieso. Festival, ja. Genau, Riesennummer. Dann, wer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte, kann über Silvester kommen. Das ist eine Riesensache in Schottland und insbesondere in Edinburgh. Das
Hogmanay.
Hogmanay, genau, das geht schon am 30. los und dann geht es ein paar Tage und endet, glaube ich, dann mit Neujahrsanbaden in Leith, glaube ich. Also Leith ist ja auch nicht, das ist ja quasi noch ein Teil von Edinburgh an der Küste. Da liegt auch die Royal Yacht of Britannia, die ehemalige, wie heißt es denn?
Ja, Yacht
Boot, von Schiff, keine Ahnung, Queen Elizabeth. Falls ihr, wie heißt die Sendung?
Crown,
The Crown geguckt hat, dann wisst ihr ja, dass ihr das sehr schwer gefallen ist, die loszulassen. Die liegt da, kann man sich angucken, ist ein Museum geworden. Und grundsätzlich auch, Museen sind eigentlich auch immer sehr nett gemacht in Schottland. Und natürlich geht in einen Pub, gebt euch eine von diesen Geistertouren, das ist auch sehr bekannt. Ja, die sind cool. Die sind witzig, ist natürlich auch Touri, aber es macht nichts.
Da kommt man in die schottische, in die Edinburgh-Unterwelt.
Ja.
Da, Body Snatchers, die haben früher, haben nämlich frisch beerdigte Menschen aus den Gräbern wieder rausgeholt und den klinischen Forschungsinstituten zugeführt und die haben sie dann an denen geforscht, weil das früher eben gab es noch keine Körperspende. Und das.
Ja, das ist so, das war schon, das war, und grundsätzlich lieben die Schotten auch ihre Geschichten und Mythen und sonst was. Manchmal, ach, gibt's so ganz viele so Feengeschichten und so. Und ihr kennt ja bestimmt auch diese ganzen Steinkreise, sowas wie Stonehenge, was natürlich schon aus einer ganz, ganz, ganz zurückliegenden Zeit stammt, aber da ranken sich auch ganz viele Mythen drumherum. Und das machen die auch in Edinburgh sehr gerne, mit diesen Geistertouren da sehr wilde Geschichten zu spinnen. Macht aber voll Spaß, sich das anzuhören und da mal mitzugehen. Und ich würde sagen, ich würde sagen, so drei bis fünf Tage, also fünf ist schon sehr viel, da kann man nochmal einen Ausflug in die Natur machen rund um Edinburgh, aber auch so 3 Tage, also ein verlängertes Wochenende ist eigentlich perfekt, würde ich sagen, um Edinburgh zu erkunden, oder?
Genau, wenn man dann ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man dann noch in diese Rolling Hills, in die Pentland Hills, die sind südlich
von Edinburgh, süß,
da kann man ganz süß so ein bisschen wandern, kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck von, wie das so ist mit der Natur da auch.
Ja, da haben wir geheiratet.
Ja.
Also nicht in den Hills, aber so eine halbe Stunde südlich von Edinburgh.
Und man kann auch, glaube ich, so Tagesausflüge machen von Edinburgh.
Ja, mit so Bustouren und so, genau.
Also ich weiß, dass mein Vater mal von Edinburgh, glaube ich, mit einer Bustour nach Loch Ness so.
Das ist aber so weit.
Das ist richtig weit. Ich weiß nicht, es war so ein Tagestrip. Wollte er ganz gerne machen, hat er gemacht und war happy. Also falls man das machen möchte und Loch Ness auf jeden Fall sehen möchte, kann man das von daher aus auch machen. Und auch die Fußballfans können auch auf ihre Kosten kommen. Hearts of Midlothian spielen in Edinburgh. Das heißt, wenn man da ein Ticket kriegt oder die Freunde des gepflegten Rugbys oder Cricket kommen da auch auf jeden Fall auf
Cricket, Kosten. Cricket, ja, da kommt man gar nicht drum herum. Wenn man durch den Park geht, muss man aufpassen, dass man nicht von so einem Ball erschlagen wird.
Das stimmt. Das hatten wir in Glasgow, ja.
Okay, dann zweiter Vorschlag wäre die absolute Stani-Touri-Route, die meiner Meinung nach aber trotzdem schön ist. Man muss halt vielleicht nicht zur Hauptjahrsaison die machen, dann, wie gesagt, kloppt man sich mit den Amerikanern. Aber wenn man die vielleicht so ein bisschen im Mai macht oder vielleicht im September, Ende September, dann halte ich die immer noch für eine traumhaft schöne Route, bei der man einfach innerhalb von wenigen Tagen vieles sehen kann.
Ich habe doch nochmal einen Nachtrag zu Edinburgh. Okay. Wenn man 5 Tage da ist, dann kann man auch einen Abstecher nach Glasgow machen, weil das ist echt nicht weit.
Das stimmt, aber also, dann, ja, kann man schon. Aber an einem Tag Glasgow, ich würde sagen, wenn man in einem Tag in Glasgow ist, kommt man wieder und sagt, Glasgow ist scheiße.
Okay, dann vergesst meinen Tipp.
Man muss Glasgow fühlen.
Ja, man muss schon ein bisschen da sein, das stimmt. Okay, die Stani-Route, Entschuldigung.
Genau, da kann man auf jeden Fall auch 2 Tage Edinburgh irgendwie einschieben. Ich würde sagen, diese Stani-Route 7 bis 10 Tage, meinst du, das ist realistisch, oder?
Ja,
würde ich auch sagen. Je nachdem, wie viel Zeit man dann vielleicht noch in Edinburgh einplant oder nicht. von Edinburgh, ihr braucht auf jeden Fall ein Auto mit Öffis, vergesst es. Ihr könnt ein bisschen mit dieser Eisenbahn von A nach B fahren, aber...
Man kann auch mit dem Caledonian Sleeper fahren, der fährt von London los.
Es gibt Züge und alles, aber jetzt gerade von innerhalb der Dörfer von A nach B oder so, boah, weiß ich jetzt nicht.
Ja, also es gibt eine gute Zugverbindung von Glasgow nach Fort William, und von da aus könnte man auch weiterkommen, aber der ÖPNV ist nicht so toll also wenn man wirklich darauf angewiesen ist, das würde ich nicht machen.
Man müsste halt sehr langsam reisen. Also dann würde man auf jeden Fall diese Route nicht in 7 bis 10 Tagen schaffen.
Aber mit dem Auto, Mietauto,
easy. Kann man direkt in Edinburgh am Flughafen, am Hauptbahnhof holen, mitten in der Stadt.
Oder am Flughafen auch.
Oder am Flughafen, genau. Ja, also haben wir auch schon gemacht. Genau. Dann fahrt ihr über Stirling, das ist das, was Lukas eben erzählt hat, in die Trossachs. Das ist ein Naturschutzgebiet, ein bisschen nördlich von Glasgow. Das ist so ein bisschen wie die Mecklenburgische Seenplatte. Also da sind ganz viele Seen aneinandergereicht und eben ganz viel von diesem ursprünglichen Wald drumherum. Da darf man zum Beispiel auch nicht campen.
Mhm. Nur ein Permit.
Ja, aber das ist kompliziert und auch nur zu ganz manchen Jahreszeiten.
Ja,
und
das kriegt man nicht so einfach als Touri. Also wenn dann da jemand zählt, dann lasst euch davon nicht inspirieren, weil die haben dann meistens ein Permit und wie auch immer.
Ja, da kann man wunderbar wandern gehen. Ist auch nicht so anspruchsvoll, weil es halt erst der Einstieg in die Highlands ist. Da gibt es zum Beispiel
Conic Hill,
den lieben wir. Das ist unser absoluter, das war so unser Hausberg. Das war so eine Stunde von da, wo wir gewohnt haben. Da konnte man hinfahren, Stunde rauflaufen oder... bisschen länger, 2 Stunden. Und hatte auch wieder einen wunderschönen Blick auf die ganze Umgebung. Und zwar jetzt halt nicht so.
Loch Lomond, da kann man dann auch baden gehen danach.
Genau, am Loch Lomond kann man campen, baden, Stand-up paddeln, alles Mögliche. Also, das ist eine ganz nette Ecke. Und da sieht man halt auch ganz viel von der Natur.
Mhm.
Und da würde ich aber jetzt mehr so durchfahren. Vielleicht eine Nacht übernachten. Da kann man ewig Urlaub machen, aber muss man jetzt nicht.
Ja, also, sieht auch die A82 entlang vom Loch Lomond würde ich auf jeden Fall versuchen, irgendwie einzuplanen, weil da hat man sehr...
Und fährt direkt am Loch dann lang,
genau. Am Loch entlang und unsere Freunde, die uns damals besucht haben, da kullerten denen die Tränen runter, weil sie so gerührt waren von der Natur. Also das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber das ist schon richtig, richtig schön, wenn das Wetter auch gut ist. Wenn es regnet, dann ist...
Ja, aber das ist auch mystisch, so dann hängt mystisch das so...
Ein bisschen,
so,
aber wenn der blaue Himmel ist nochmal auch was ganz anderes.
Ja, das stimmt. Dann fahrt ihr weiter an die Westküste, nach Oban. Das ist auch sehr bekannt, dieses Fischerdörfchen. Da gibt es den Seafood Shack, ein sehr bekannter Meeresfrüchteladen, wo vorne dran so ein Opi steht, der den ganzen Tag Muscheln in Weißweinsoße kocht.
Mhm.
Der haut da eine Flasche Weißwein nach der nächsten weg.
Und wenn man wartet auf sein Sandwich oder seine Hummerplatte, dann kriegt man auch immer so ein kleines Probier.
Ja.
Schälchen von den Muscheln in die Hand gedrückt. Und von oben starten eben auch die ganzen Fähren. Also wenn man auf irgendeine Insel, also auf die äußeren Hebriden zum Beispiel möchte, dann ist oben da der...
Ich meine, in Oban endet oder startet auch der West Highland Walkway, diese Durchtour durch die Highlands, so eine Wanderroute. Die geht auf jeden Fall auch noch bis nach Glasgow. Weißt du noch, wir waren mal in so einem Dorf in der Nähe, wo die auch losgegangen ist, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eben ein kleines Fischerörtchen und muss man jetzt nicht so ultra lange hin, aber man kommt da eh meistens dann vorbei, wenn man diese Hauptroute fährt. Von da aus geht es dann auf die Isle of Skye, die mit einer Brücke mit dem Festland verbunden ist. Das heißt, da müsst ihr keine Fähre fahren. Und da gibt es mehrere sehr bekannte Wanderungen. Was war dein Favorit?
Mein Favorit waren die Fairy Pools waren cool, aber auch nur, weil da nicht so viel los war und wir auch nicht die Hauptroute gelaufen sind, sondern so einen anderen Weg, normalerweise läuft man einfach so mit allen hoch und wieder runter und wir sind aber so eine kleine Rundtour gelaufen und auf dem Rückweg konnten wir dann in diese kleinen Gumpen reinhüpfen. Das war richtig cool, aber eben weil es relativ spät am Nachmittag war und sowieso nicht so richtig viel los war. Aber Quirang war auch richtig cool, das hat mir auch richtig Spaß gemacht, obwohl das beim ersten Mal echt, sag ich mal, relativ dramatisch gefühlt war. Also ich bin gestürzt auf dem Weg runter, weil es hat so doll geregnet und so gestürmt, dass wir den Weg fast gar nicht mehr richtig gefunden haben, weil alles gleich aussah. Und beim Abstieg bin ich dann ausgerutscht und auf dem Arsch gelandet. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, das nochmal zu machen. Und bei deutlich besserem Wetter ist es auch dann nicht so wild eigentlich.
Eigentlich fand ich sogar rein von der Aussicht, dass die erste Wanderung, also die dann irgendwann so eskaliert ist, man muss auch dazu sagen, wir hatten den Hund dann noch nicht dabei, weil wir hatten den Hund noch nicht.
Ja.
Mit Hund, glaube ich, hätte ich es nicht mehr witzig gefunden. Aber da waren eigentlich von der Aussicht her was da am schönsten, weil da hingen dann schon die Wolken so tief und es war so ein ganz besonderes Licht und es fing schon so an zu nieseln und das so die Sonne brach noch so durch die Wolken und schien dann so auf diese grünen, saftigen Wiesen. Das war schon richtig krass. Also es, glaube ich, war so eines meiner absoluten Lebenshighlights, so dieser Ausblick da. Da war es bei besserem Wetter fast ein bisschen langweilig, muss man sagen.
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Ne, im Vergleich. Aber es war trotzdem ein Traum. Ich mag diese Wanderung sehr, auch wenn man fast immer schlechte Sicht hat, wenn man oben ist.
Es gibt sogar Leute, die sich da trauen lassen.
Trauen lassen, ja genau. Man darf sich ja, man kann ja Elopement machen, nur zu zweit mit freiem Standesbeamten in Schottland. Deswegen machen das ganz, ganz viele da. Dann gibt es noch The Old Man of Straw.
Ja, man läuft da, man parkt da auf einem großen Parkplatz, wo auch die Bustouristen kommen. Und dementsprechend voll ist das da. Und dann geht da eigentlich mehr oder weniger so eine Treppe hoch. Also es ist immer so, klar, es ist nicht aus Beton gegossene Treppe, aber so in den Fels, sag ich mal, reingehauen, so dass man, dass es gar nicht mehr so richtig das Gefühl ist, dass es irgendwie eine Wanderung ist und es auch relativ überlaufen.
Ja.
Wir fanden es nicht so super. Es ist schon beeindruckend, diese Felsformation ist relativ spitz und schmal und hoch und irgendwie sieht das komisch aus. Oder irgendwie beeindruckend aus, aber ja, kann man machen.
Muss man nicht.
Muss man nicht unbedingt.
Der Vorteil bei Sky ist einfach, auch wenn es super touristisch ist, dass man so alles sehr komprimiert hat. Man hat so viel schottische Kultur, Natur, touristische Punkte, bestimmt berühmte Orte und dann eben auch durch diese Route auf einmal. Und wenn man halt nicht so viel Zeit hat, finde ich, ist schon eine schöne Insel, aber auf jeden Fall nicht der schönste Fleck, auf dem man sein kann in Schottland.
Was man auch noch, was ich jetzt noch kurz dazu sagen muss, ist, dass die Distanzen auf Sky nicht zu unterschätzen sind. Also die Straßen sind hauptsächlich einspurig. Das heißt, wenn dann Gegenverkehr kommt, muss man auf so einen Passing Place ausweichen. Dazu gibt es auch Videos, wie man sich bei solchen Passing Places zu verhalten hat. Guckt euch die bitte an.
Ich wollte gerade sagen.
Machen, also die Einheimischen werden sonst richtig sauer und die
kommen. Ja, oder du.
Oder ich, ja genau, weil man kommt dann einfach nicht voran, wenn jemand vor einem ist, der keinen Platz macht oder wenn eine Riesenkolonne unterwegs ist. Also wie gesagt, guckt euch diese Videos an, wie man sich da zu verhalten hat, weil das sonst echt blöd ist für die
Einheimischen. Ja, es ist auch ein bisschen komplizierter, als einfach nur an die Seite zu fahren. Es gibt da so Regeln.
Und man weiß nie, ob jemand gerade irgendwie zum Arzt muss oder was auch immer und da wirklich dringend und schnell irgendwie durch muss. Deswegen macht Platz und guckt, wie man da zu fahren hat. Und deswegen dauert es aber oftmals auch relativ lange, von einer Stadt oder einem Örtchen zum nächsten zu kommen. Also vom Old Man of Straw zu den Fairy Pools sind das schon anderthalb Stunden.
Wenn man dann auf Sky war, dann kann man, statt die Route zu nehmen, die man hingefahren ist, stattdessen eine kleine Fähre nehmen vom Südteil von Sky. Nur, das dauert nur eine Stunde oder Halbstunde oder so, rüber zu den White Sands of, wie heißen die?
Morar.
Das ist so ein ganz weißer Sandstrand. Auf der Fähre haben wir auch die Delfine gesehen. Und dann habt ihr die
Möglichkeit. Die Fähren sind gar nicht teuer, das muss ich auch dazu sagen. Wenn man jetzt irgendwie aus Norddeutschland gewöhnt ist, die relativ teuren Fähren, man zahlt da echt, das ist echt in Ordnung.
Ja, 10 Euro oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nichts, wo man jetzt sich überlegen muss, ob das noch ins Budget passt eigentlich. Ja. Und dann kommt ihr zuallererst am Glenfinnan-Viadukt vorbei. Das ist die Brücke, die über die der Harry Potter Train. Kurzer Disclaimer, wir distanzieren uns von J.K. Rowling und ihren komplett irren Ideen. Schäm dich, Frau. Mhm. Schäm dich doll. Aber da kommt der Harry Potter Train vorbei.
Hogwarts Express heißt der.
Ja, wie heißt der richtig? Jacobite Steam Train oder so ähnlich?
Genau, der fährt auch wirklich da von Fort William nach Millaig, wo die Fähre dann noch Sky ablegt.
Ja, genau, Millaig heißt das da genau, da bei den White Sands. Da kommt man dann vorbei. Wenn man sich den Train angucken möchte, dann muss man sich die Zeit raussuchen, rechtzeitig, und damit meine ich 2 Stunden vorher, da sein. Da gibt es so einen sehr kleinen Parkplatz. Ihr könnt nirgendwo anders parken.
Und man muss da noch ein Stück wandern.
Und man muss noch ein Stück laufen. Und dann hockt ihr da mit ungefähr 40 weiteren an so einem Hügel.
Mindestens 40, würde ich sagen.
Ja. Und wartet, dass der Train da halt 2 Sekunden dran vorbeifährt. Nur als Realitätscheck.
Ja, also man muss es gut planen und der fährt auch nicht so oft am Tag, deswegen.
Ja. Genau. Aber es sieht schon sehr pittoresk aus. Ja. Ihr könnt aber natürlich auch einfach ein Zugticket buchen und selber mit diesem Zug fahren. Das ist bestimmt auch eine richtig geile.
Oder ihr fotografiert das Viadukt, wenn gar kein Zug da ist. Das sieht nämlich auch schön aus.
Ja, und dieser Zug, der sollte auch eigentlich auch dicht gemacht werden, oder nicht? Den weiß fehlt die, weil diese Schiebetüren, glaube ich, handbetrieben, also man kann die aufmachen und das ist halt zu gefährlich und deswegen müssen die ersetzt werden und das kann sich der Betreiber nicht leisten und deswegen müssen die, glaube ich, dicht machen. Ich weiß nicht, wie da jetzt der letzte Stand der Ding ist, die wollten sich nochmal so Spendengelder zusammenkratzen, aber keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass die Harry Potter-Fans da spendenbereit wären, aber das war mein letzter Stand, wie auch immer. Naja, und dann nach dem kleinen Filmviadukt kommt ihr noch durchs Glen Coe, das ist ein Tal, sehr mystisch, da ist eigentlich immer schlechtes Wetter, ich glaube an 360 Tagen im Jahr.
Gefühlt, ja.
Da kann man durchfahren, kann man auch nur noch mal eine kleine Wanderung machen und ja, das ist so, ich glaube, die Feenlandschaft Schottlands, wo man wirklich das Gefühl hat, hier wohnen ganz viele mystische Wesen um einen herum.
Und vorher, es kommt man noch in Fort William vorbei, die Stadt kann nicht wirklich irgendwas, ist auch nicht so relativ langweilig eigentlich, aber ist eben der Ausgangsort für die Touren auf den Ben Nevis, auf den höchsten Berg von UK. Oh. Also falls das irgendwie wichtig ist, dann muss man sich in Fort William ein Hotel oder Campingplatz suchen und dann kann man da die Ben Nevis Tour machen. Die würde ich auch nur wirklich bei gutem Wetter machen und wenn es stabil ist und dann sehr gut vorbereitet.
Ja. Und dann war's das schon. Dann kommt er zurück nach Edinburgh und fliegt wieder nach Hause. Leider. Es wird euch schwerfallen, das können wir euch jetzt schon sagen. Mhm. Diese Tour ist sehr touristisch, bucht vor, plant sie gut, aber sie ist auch sehr schön. Man kann nichts falsch machen damit.
Nee, man kriegt einen sehr, sehr guten Eindruck, wie ich finde.
Ja. Kommen wir zur dritten Tourvorschlag. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, wir reden schon wieder so lang.
Das würde ich sagen, macht doch nichts.
Okay, na gut, dann
weil sag doch mal. Das ist die große Schottland-Folge und nicht die Schottland-Folge, die nur 45 Minuten geht.
Hast du auch recht. Ist die große Schottland-Folge. Okay, dann fassen wir uns eben nicht kurz und dann erklärst du jetzt mal, was unser dritter Vorschlag wäre.
Unser dritter Vorschlag ist noch mal ein paar Tage länger. Mhm. So bis 2 Wochen. Wer mehr Zeit hat, nimmt euch die Zeit. Mhm. Kann mir nur empfehlen. Und da empfehlen wir auch wieder den Start in Edinburgh, einfach weil da die Flugverbindungen aus Deutschland am besten sind. Wir haben gar nicht über die Anreise grundsätzlich nach Schottland geredet.
Stimmt.
Es gibt verschiedene Anreisemöglichkeiten.
Wir haben alle schon gemacht.
Wir haben alle schon gemacht, genau.
Außer zu Fuß.
Ja, das, ja, quasi haben wir schon gemacht auch.
Ja.
Also, entweder fährt man mit dem Auto auf dem europäischen Festland bis Calais oder Dünkirchen. Oder
das ist in Nordfrankreich.
Das ist in Nordfrankreich beides. Dann nimmt man eine Fähre rüber nach Dover. Das dauert so
3 Stunden.
3 Stunden wirklich so lang?
Oder anderthalb?
Also ich glaube, die Fährfahrt ist nicht so lange, aber man muss halt rechtzeitig da sein und so weiter und so fort. Das ist die eine Option, rüberzukommen. Dann kann man den Eurotunnel nehmen. Da fährt man nicht selber durch, sondern dann fährt man in einen Zug rein und dieser Zug befördert einen echt auf die andere Seite. Das ist der schnellste Weg.
Und auch der angenehmste, finde ich.
Ja.
Das ist schon ultra chillig.
Da fährt man auch, glaube ich, bis Calais.
Da muss man nicht mal mehr aus dem Auto aussteigen für ein Check-in.
Da geht, wenn man keinen Hund hat.
Da fährt man wie so ein Drive-Thru von einem Ort zum nächsten, um da den Passkontrolle zu machen.
Genau.
Und dann schwupp, rein damit.
Dann fährt man in den Zug rein und kommt auf der anderen Seite raus und wird dann quasi gefühlt auf der Autobahn ausgespuckt. So ein bisschen war das. Und dann ist man aber halt ganz im Süden von England. Und dann muss man eben noch einige Stunden, so 8 bis 10,
das zieht
fahren
sich schon sehr.
Bis Schottland. Das ist die eine Variante. Das ist der günstigste Weg.
Wenn
die Fähre ist der günstigste Weg.
Ja, genau. Die Fähre ist der günstigste Weg. Stimmt, der Zug ist jetzt auch gar nicht mal so günstig. Wenn man eh vorhat, jetzt vielleicht 3 Wochen zu machen oder so, dann ist das chillig. Da kann man sich ja in England noch was sagen. Man kommt an London vorbei, kann da noch mal einen Tag bleiben. Also es ist eigentlich schon eine coole Route. Aber wenn man jetzt wirklich als Ziel Schottland hat, ist das schon eine weite Anreise. Wenn man jetzt aus der Nähe von Nordfrankreich kommt, dann ist natürlich chillig. Aber wir fahren ja schon bis Calais 7 Stunden Auto.
Ja.
Und dann noch mal weitere 10 ist schon ein langer Weg.
Ja, dann gibt es noch so eine mittellange Fähre, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, von wo die startet. Und dann gibt es 2 Fähren, die über Nacht gehen. Das ist einmal von Rotterdam nach Kingston upon Hull.
Das ist
so in der Mitte von England. Ja, in der Mitte von England ungefähr. Und dann gibt es noch eine Übernachtfähre von Amsterdam, also von der Nähe von Amsterdam, nach Newcastle. Da ist man dann schon in Nordengland. Und von Newcastle sind es dann noch 2,5 Stunden bis Edinburgh. Das ist dann aber auch relativ teuer. Wobei wir haben das ja immer jetzt nur mit dem Hund geguckt und dann ist es deutlich teurer, weil man halt so eine spezielle Kabine braucht. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, wenn man mit einem normalen Auto und nur ohne Hund da das macht.
Ja, also ich glaube, mit einem normalen Auto könnte man fast sogar günstiger wegkommen als beim Fliegen. Also jetzt ohne Hund. Dann könnte man mit einem guten Angebot, glaube ich, schon so bei 300 Euro landen oder so und hätte halt sein eigenes Auto mit und spart sich den Mietwagen und die Flugkosten. Für den Camper mit Hund ist man bei über 1.000 Euro. Also das ist schon eine sehr teure Anreise. Deswegen sind wir die letzte Mal auch immer über Süden gefahren und haben uns dann die 2 Tage mehr genommen. Aber wir hatten da doch nie so Zeitdruck.
Ja.
Grundsätzlich, wir haben es halt schon gemacht mit der Übernachtfähre, ist es schon eine sehr chillige Geschichte. Also auch mit dem Hund, die können da auf dem Deck da in so einem Plastikbecken hinpinkeln. Das ist jetzt nicht so geil, aber...
Ist auch nicht für jeden Hund was, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt.
Er hat es gelernt, auf Kunstrasen zu pinkeln, weil wir das in unserem Vorgarten in unserer Wohnung hatten. Deswegen war das kein Problem, aber für manche Hunde könnte das schon schwierig sein. Ich habe da aber Videos gesehen, wie Leute so ein Stück Rasen in so einer, weiß ich nicht, Plastiktüte mitgenommen haben und dann hat ihr Hund darauf gemacht, wenn das helfen kann.
Genau. Ja.
Und dann, wie gesagt, kann man fliegen und die Verbindungen sind zumeist nach Edinburgh einfach günstiger. Nach Glasgow fliegen nicht so viele Airlines. Genau. Das nochmal zur Anreise.
Wir waren bei der NC500.
Genau. Nee, die habe ich noch gar nicht genannt. Aber ja, wir empfehlen dann von Edinburgh die NC500 zu machen. Das heißt North Coast 500, weil es 500 Meilen eben sind. Und das ist eine... Ja, das ist keine extra Straße, sondern das ist einfach so...
Ein Rundkurs
einmal um die Nordküste, der so den Tourismus ankurbeln soll. Deswegen haben sie es da so benannt und irgendwie ausgebaut. Und da gibt es ganz viele Schilder, wo man irgendwie langfahren kann.
Mhm.
Und die startet doch aber erst in Inverness, oder?
Offiziell, ja, ja, genau.
Genau. Das heißt, man fährt von Edinburgh nach erstmal nach Inverness. Wir sind dann, als wir das gemacht haben, haben wir noch uns in St. Andrews und Aberdeen so ein bisschen angeguckt.
Nee, muss man nicht in Aberdeen. Wir waren nur in St. Andrews.
Ja, aber nicht so geil. Sind vorbeigefahren, ja. War okay. In St. Andrews haben wir lecker Fish and Chips gegessen, das weiß ich noch. man würde dann die sogenannte Highland-Autobahn nehmen, die durch die Cairngorms führt, nach Inverness.
Mhm.
Und von Inverness startet dann die NC500. Auf dem Weg kann man natürlich sich auch in den Cairngorms, ja,
kannst auch Urlaub machen. Die Cairngorms, musst du dazu sagen, das ist so eine Hügellandschaft. Und
auch ein Skigebiet. Auf dem Cairngorm kann man Skifahren.
Ja, Lift. Aber ist auch schon nochmal niedriger als der Rest.
Ja.
Und was ist da noch? Da war doch noch irgendwas Landschaft. Ach, diese Moorgebiete und Seen sind da auch nochmal. Da sind noch so eine Adlerregion. Osprey, das ist kein Adler, sondern sowas anderes. Was ist denn ein Osprey?
Da sehe ich, dass es da war. Ich glaube, es war aus so einem Hybriden.
Nein, das ist da. Da waren wir mit deiner Mutter.
Ah, okay.
Ganz sicher.
Auf jeden Fall, Hybriden gibt es aber auch Adler, da waren wir auch schon.
Ja, auf jeden Fall ist das eine richtig witzige Ecke eigentlich. Es ist so Rentner-City von Schottland. Also gerade Pitlochry, das ist so ein Örtchen in den Cairngorms. Ich glaube, es ist der einzige pittoreske Ort in Schottland. Also die Dörfer, muss man sagen, sind oft sehr runtergekommen, weil Strukturschwachheit und sonst was. Das ist so richtig weiße Läden, Blümchen an der Straße, so ein Pub mit Tischdecke. Also es ist nicht fancy im Sinne von so posch, aber so
schön,
ordentlich, rentner-esk.
Ja.
Und wir lieben das da. Wir sind da mal zufällig gelandet für eine ganze Woche, weil wir da zum Hundetraining waren.
Mhm.
Und dann sind wir richtig hängen geblieben. Weil da gibt es so ein süßes, man kann da super wandern gehen. Und es ist einfach eine total liebe, so liebliche Ecke. Also falls ihr einfach ein bisschen Entschleunigung sucht, Cairngorms, top. Kann man auch von Edinburgh erreichen.
Und wenn ihr dann in Inverness seid, dann seid ihr auch nicht weit weg vom Loch Ness, falls euch das noch wichtig ist, das zu sehen. Ich habe drin gebadet. Es ist ziemlich kalt. Im Juni war das.
Du warst das Monster.
Ich bin das Monster. Ist halt ein See.
Also Inverness ist übelst hässlich.
Ja.
Würde ich niemals empfehlen, da hinzufahren. Das machen die Leute, glaube ich, nur, weil es bei Outlander war. Da gibt es halt das Schloss, das ist ganz cool, aber dafür lohnt sich das echt nicht, da den ganzen Weg hinzugurken. Und Loch Ness ist halt einfach ein Loch, da kann man auch genauso gut zu jedem anderen. Und ich finde zum Beispiel Loch Lomond schöner.
Ja, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Wenn man das irgendwie von seiner Bucketlist streichen möchte, dann ist das die Gelegenheit. Ansonsten, wie gesagt, einfach ein See.
Ja.
Relativ länglicher, schmaler See. Genau. Und dann fährt man diese NC500. Und dann haben wir so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir uns zu sehr zu viel Zeit gelassen haben an der Ostküste. Die fanden wir jetzt nicht so spannend. Trotzdem gab es da ein, zwei Sachen, die wir empfehlen würden.
Ja, also ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, was spezielle Orte sind. Man fährt halt eh an dieser Strecke, also kann man sich auch einfach in dem Moment entscheiden, was ist gerade für ein Tag, worauf habe ich Bock. Es ist halt relativ gleich, sehr strukturschwach, also von wegen irgendwie nettes Hotel oder nettes Restaurant. Vielleicht hat sich das in den letzten 3 Jahren nochmal ein bisschen gewandelt, aber 2020 war es jetzt eher eine karge Landschaft.
Ja.
Und man sieht auch das karge Leben da, also man kriegt auch ein bisschen Reality-Check.
Ja. Aber so empfehlen können wir Duncan's Behead. Das sind so Klippen, relativ interessant, kann man sich angucken. Da kann man Puffins sehen im Sommer, also Papageientaucher. Und wir sind auch nach John O'Groats gefahren. Das ist der nördlichste Ort. Da kann man dann noch zu Leuchtturm laufen, eine kleine Wanderung machen. Aber
von da aus. Das fand ich ganz cool.
Das war ganz cool. Ich glaube, von da aus gehen die Fähren nach
Shetland.
Orkney. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, stimmt. Da sind wir, glaube ich, dran vorbeigefahren.
Ja.
Was deutlich interessanter ist eigentlich als der Ostteil, ist der nordwestliche Teil und der Westküstenteil.
Ja.
Und weil gerade der Westküstenteil wieder ein elendiges Gegurke ist, sollte man sich dafür ein paar Tage aufsparen sozusagen. Wir haben irgendwie gedacht, wir reisen in so einem gleichmäßigen Tempo für jede Teil der Strecke sozusagen gleich viel Zeit. Das war ein bisschen ein Fehler im Nachhinein, weil die Ostküste eben nicht so viele unterschiedliche Sachen bietet, wohingegen dann der nordwestliche Teil einfach sehr, auch einfach reiseaufwendiger ist, eben weil die Straßen, und da sind dann sehr viele Ferienhäuser auch von den reichen schottischen StadtbewohnerInnen und deswegen dann auch wieder mehr Infrastruktur.
Ein bisschen mehr, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und da oben sind es halt auch wieder einspurige Straßen, das muss man auch wissen. Da gab es aber ganz tolle Strände tatsächlich, ganz im Norden von Schottland. War nicht da, genau, Balnakile Beach haben wir da gesehen, das fanden wir richtig gut. War das das mit den Kühen?
Ja, da waren leben Kühe am Strand.
Da leben Kühe am Strand, das ist auch witzig. Da darf man natürlich seinen Hund dann nicht ableihen, da muss er dann alleine bleiben.
Ja.
Genau, ansonsten zum Norden.
Ja, halt diese Strände vor allem, die sind wirklich krass. Also es ist wirklich Karibik-Strand. Es ist komplett weißer Sandstrand, türkisblaues Wasser. Ihr müsst das mal googeln. Ja, als ich noch keine Ahnung von Schottland hatte, habe ich mal so ein Bild gesehen und dachte, das ist verarsche. Aber es sieht wirklich an, wenn die Sonne darauf scheint, genauso aus. Ja. Das ist echt krass. Und vor allem ist man dann ja komplett alleine da. Also wir waren immer die Einzigen am Strand.
Das stimmt, weil da sonst keiner war. Aber wie gesagt, es war auch in dem im Corona-Sommer. Ja, im Sommer nach dem Corona.
Ja, also waren nicht so aber viele. Es war schon wieder offen. Man durfte schon wieder reisen.
Man durfte schon reisen, aber als wir da waren, musste man noch 2 Wochen Quarantäne. Unsere Freunde, die da waren, waren 2 Wochen Quarantäne bei uns erst. Also das war schon, schon komplizierter Urlaub zu machen derzeit.
Ja.
Aber trotzdem glaube ich, dass es nicht so überlaufen ist wie Sky oder so.
Ja. Aber auch da muss man ein bisschen vorplanen mit den Campingplätzen, eben weil es nicht so viele gibt. Also auch da gerne mal ein paar Tage vorher anrufen oder vielleicht auch schon 2 Wochen vorher, wenn ihr in der Hauptsaison unterwegs seid.
Ja.
Genau, und dann im Westen, also dann richtig weg von der Nordseite, sondern wirklich jetzt Westküste, kommen dann noch so Orte wie Ullapool, Applecross, Loch Inver. Das sind alles diese Städtchen, die an dieser Serpentinen-Küstenstraße liegen.
Und was noch ein schönes Hotel war,
wo du
mit deiner Mutter warst.
Stimmt, Killiscue.
Das
liegt sehr, sehr, sehr besonders. An sich ist das eher so ein kleines Bed and Breakfast. Das Hotel an sich kann jetzt nicht so viel, aber der Ort ist einfach sehr schottisch.
Ja, so eine schöne Brücke, die da ist. So eine beeindruckende Brücke über so einen relativ großen Fjord.
Ja, und das Applecross Inn, da waren wir nie, weil wir nie nach Applecross rein sind. Weil man da so einmal rein und dann muss man den gleichen Weg wieder zurückfahren. Das ist ein bisschen schwer zu erreichen. Aber das soll auch richtig schön sein, ein richtig gutes Ausflugsziel. Also kann ich, glaube ich, auch empfehlen. Und genau, ansonsten ist es einfach eine sehr spannende Gegend. Überall sind Klippen, Leuchttürme, Delfine, Wale. Eine sehr besondere Ecke von Schottland, die, glaube ich, auch nicht alle Touristen zu sehen bekommen, eben weil es relativ weit im Norden ist. Und von da aus geht es dann entweder dann übers Loch Ness wieder zurück oder ihr könnt dann auch durchs Glen Cove, was wir eben schon erzählt haben, und die Trossachs.
Und wenn ihr noch Zeit habt, kann man auch könnte man immer noch Sky mit integrieren in diese ganze Tour.
Ja.
Weil man eben, wenn man erst die Ost-, Nord- und dann die Westküste runterfährt, dann kommt man eben auch bei Sky raus sozusagen. Könnte man da auch einen Abstecher machen.
Das stimmt. Und dann kommt ihr schon wieder zurück. Und jetzt unsere letzte Tour, unser letzter Tourvorschlag, ein bisschen ein
Vielleicht noch einen kurzen Einschub noch. Thema Hund.
Machen wir am Ende. Die letzte Tour ist nämlich eine, die wir auch erst in 2023 gemacht haben und im Nachhinein gedacht haben, warum haben wir das nicht früher gemacht?
Warum nicht früher?
Nämlich die Isle of Arran. Die liegt ziemlich genau auf der Höhe von Glasgow. Halt Richtung Westen auf dem Meer. Offensichtlich, weil es eine Insel ist.
Diesmal ist es nach meiner Definition auch eine richtige Insel, weil man nur mit einer Fähre hinkommt.
Ja, das stimmt. Von Ardrossan, oder? Wie hieß das dann noch?
Boah, ja, das weiß ich nicht.
Wir schlagen euch diese Route vor, weil sie eine richtig gute Option ist für alle, die nicht ganz so viel Zeit haben. Also ich würde sagen, man schafft das auch in 10 Tagen.
Ich würde sogar auch eine Woche sagen.
Man schafft es wahrscheinlich auch in einer Woche, je nachdem wie organisiert man auch ist und wie bereit man ist, auch mal vielleicht ein bisschen früher aufzustehen oder sowas. Denn diese Route führt euch über Edinburgh, theoretisch auch über Glasgow.
Man fährt dran vorbei quasi.
Nach Arran, was auch Schottland in Miniature genannt wird, also Mini-Schottland.
Genau, weil eben, nochmal zu meiner Geografie vorhin, das besteht geografisch, geologisch quasi wirklich aus so einem Bereich, der den Lowlands ähnelt und dann so einem Bereich, der den Highlands ähnelt. Mhm. Und nicht nur ähnelt, sondern da läuft tatsächlich auch die Grenze quasi entlang. Also das sieht man auch, wenn man sich bei Google Maps das auf dem Satelliten da anguckt, und dann mal so rauszoomt, dann sieht man, der südliche Teil der Insel sieht aus wie das Festland und die Lowlands und der nördliche Teil eben wie die Highlands. Und das haben wir auch so erlebt.
Ja, es ist wirklich, als hätte man Schottland geschrumpft und daraus Arran gemacht. So ist diese Insel, was natürlich mega gut ist, wenn man nicht so viel Zeit hat. Und auch da muss man sagen, relativ touristisch, ist jetzt kein Geheimtipp im Sinne von, wow, da war noch nie jemand, dann müsst ihr auf die Hebriden, aber dann braucht ihr halt auch 2 Wochen locker Zeit.
Ja.
Da könnt ihr dann nämlich erstmal in Edinburgh stoppen oder halt in Glasgow und könnt theoretisch sogar noch über die Trossachs oder Loch Lomond, also so einen kleinen Norddip-Kurve fahren, könnt ihr das auch noch mitnehmen. Und dann nach Arran. Ihr könnt aber auch direkt 2 Tage Edinburgh machen und dann morgens früh um 6 die erste Fähre nach Arran nehmen, ganz früh aufstehen und das alles innerhalb von gefühlten 5 Tagen machen.
Ja.
Und das machen auch viele, da einfach einen Tagesausflug hinzumachen. Denn die Fähre, also von Glasgow da ist ungefähr 1 Stunde an die Küste und von da aus geht die Fähre. Die fährt ziemlich oft am Tag und kostet, keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht mehr, aber es war nicht so viel. Es war unter 50 Euro,
ja,
glaube ich.
Und fährt so 1 Stunde, oder? Ich glaube, die ist 1 Stunde gefahren.
Ja, und es war aber relativ schaukelig.
Es war relativ, ja, aber das war halt auch morgens und sehr, relativ schlechtes Wetter an dem Morgen.
Mhm.
Ja, das stimmt. Und wir hatten auch noch nicht gefrühstückt, kann das sein?
Ja.
Ja, das war eine richtig dumme Idee.
Wir haben im Camper in der Nähe auf so einem Parkplatz geschlafen und sind dann morgens dahin und haben gedacht, wir essen dann frühstücken dann auf der Insel. Und das war eine schlechte Kombination.
Ja. Naja, wir haben es überlebt. Wir sind dann auf der Insel angekommen und die Insel ist nicht so groß, ich weiß noch gar nicht. Es gibt eine Rundstraße und eine, die genau in der Mitte lang führt, aber sonst war es das. Das heißt, man kann nicht von überall dann quasi kreuzen, was man manchmal die Wege ein bisschen länger macht.
Ja.
Aber man schafft es locker in 3 Tagen, da gut was von zu sehen. Und es gibt wunderschöne Wanderungen, auch ganz schön hoch, also auch ganz schön anstrengend, mit unglaublicher Aussicht, weil du ja auf der Insel bist, du siehst dann halt auch wieder das Meer.
Mhm. Wenn man auf dem höchsten Berg ist, kannst du in alle Richtungen gucken. Ja,
ja, total unberührte Täler und in der südlichen Teil der Insel hat er diese Hügellandschaft. Waren da nicht auch diese Wasserfälle? Sind wir da nicht irgendwo hingelaufen?
Wir sind da auf jeden Fall an so Wasserfällen hochgelaufen. Also entlang dieser Wasserfälle und dann waren wir auf diesem Berg, den du so blöd fandst, weil das da so windig war und wir auf dem Grat gewandert sind und das fandst du irgendwie blöd.
Ja, da hatte ich richtig Höhenangst.
Ja.
War das Goatfell?
Weiß ich nicht.
Daneben, glaube ich, einen, oder?
Ja. Also Goatfell ist, glaube ich, der höchste, will jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, aber auch da habe ich auch auf meinem Insta, das kann ich auch nochmal auf unseren Channel vom Podcast alles posten, habe ich auch diese Routen nochmal aufgeschrieben und da habe ich auch ein paar von den Wanderungen verlinkt, damit ihr da besser Bescheid wisst, worüber wir reden. Und auf Arran gibt es wie überall auch eine Whisky Distillery und Pubs und was auch immer, also volles Programm, was man sich so wünscht. Und das war für uns so eine richtige Entdeckung, als wir da jetzt das erste Mal waren. Das ist halt auch für Schotten eine eine Touri-Ecke sozusagen. Also da haben viele auch dann ihr Ferienhäuschen oder fahren da irgendwie mit ihren Oma und Opa so einmal im Jahr hin oder ja, so. Das ist
ein bisschen wie Helgoland, würde ich sagen, für die Hamburger, wo man mit der Fähre irgendwie hinfahren kann.
Ja, oder für so Münchner vielleicht so ein Wochenende am Gardasee oder sowas. So ist das für die Schotten da. Aber es ist ja eigentlich auch ganz nett, finde ich, wenn man so deren Leben irgendwie mitbekommt. Wir waren da irgendwie ein Eis essen zusammen mit so, weißt du, schottische Omi, schottische Enkel, so wie man das halt von zu Hause auch kennt. Und das fand ich total schön und total entschleunigend. Und dadurch aber, dadurch, dass man so nah an Glasgow ist oder so nah an den Städten, auch angenehm, weil sonst ist es halt oft so, dass wenn wir in Schottland unterwegs waren, dass wir so wussten, so, boah, okay, also jetzt nochmal wirklich ein kompletter Tag Fahrzeit, um wieder nach Hause zurückzukommen, so ist immer sehr viel Aufwand gewesen und da war es wirklich so, wie geil, wir haben es quasi direkt vor der Tür.
Ja, das stimmt, das ja, hätten wir mal früher.
Ja.
Also als wir in Schottland gelebt haben, haben wir das nicht gemacht, sondern das war erst in so einem Urlaub 2023, dass wir da waren.
Was, glaube ich, auch noch richtig, richtig schön ist, haben wir noch nicht geschafft, ist so Isle of Mull oder Jura. Das sind auch so Inseln in der Gegend. Da habe ich auch schon von anderen Leuten richtig gute Sachen gehört. Ich denke, das wird sich ähneln mit Erin, nur dass sie vielleicht nicht so ganz diese geografische Besonderheit haben. Aber vom Vibe her, auf jeden Fall Inseln nicht unterschätzen. Die sind total schön und auch was Besonderes. Und dann was war es auch eigentlich schon wieder.
Was wir noch mal gemacht haben, waren die äußeren Hybriden, aber dafür braucht man auch noch mal wirklich Zeit. Und das muss man auch wollen, weil das ist schon sehr, also von oben, was wir vorhin beschrieben haben, fährt man da fünf Stunden Fähre erstmal hin und dann ist man da auch wirklich weit draußen.
Also ich würde auch sagen, wenn man jetzt noch nie in Schottland war, wäre Hybriden jetzt nicht mein erstes Ziel.
Außer man möchte unbedingt irgendwie so ein bisschen was Abenteuerlicheres machen, würde ich sagen.
Aber ich finde, man das kann man auch in anderen Ecken haben.
Theoretisch kann man auch fliegen dahin
von Glasgow. Ja, sie haben schon einen kleinen Flughafen.
Aber einen Flughafen am Strand.
Aber da geht jeden zweiten Tag, kann der Flieger nicht landen, weil es dann zu windig ist. Und wir sind da richtig oft hingefahren. Also wir waren 2 oder 3 Wochen sogar auf den Hybriden.
Insgesamt, ja.
Und wir waren ein paar Tage in der Region und sind da mehrfach hingefahren zu dem Flughafen und haben immer gehofft, dass ein Flugzeug landen kann, aber
jedes Mal ging es nicht. Konnte nicht landen oder konnte nicht starten. Also muss man sich gut überlegen, aber wenn man wirklich so, ja, weit weg sein will von Zivilisation sozusagen, dann kann man sich das auch mal antun.
Ja. Okay. Das waren unsere Routenvorschläge. Ich finde die persönlich richtig gut. Und jetzt noch ein paar kleinere Insider, bevor ich abschließend auch noch mal ein paar Worte zu Glasgow verlieren möchte. Erstmal der Feind eines jeden Schottland-Besuchenden
sind Mitchies.
Die dummen Kackviecher sind sowas wie Sandflies. Das kennt ihr vielleicht aus so Australien, Neuseeland, Südostasien. Sehen aus wie Fruchtfliegen. Sind richtig kleine Mistviecher.
Die beißen nämlich.
Die beißen und die kommen in Millionenschwärmen.
Und ganz, ganz, ganz furchtbare Videos, wo Leute sich in so einen Mitchie-Schwarm stellen und ihre Hand so rausschlägen und dann sind die sofort komplett besetzt mit diesen Mitchies. Und die beißen und das juckt total.
Ja.
Aber das juckt nicht so lang. Das ist das Gute. Und es gibt ein Spray, was dagegen hilft.
Genau, es gibt Smitch. Das ist so eine grüne Flasche, die kriegt ihr überall in Schottland. Das hilft ganz gut, aber man muss sich sehr bewusst sein, zu welcher Jahreszeit man reist, wie man reist und wohin man reist. Die kommen aus den Mooren und schlüpfen natürlich erst bei wärmeren Temperaturen und sind dementsprechend vor allem in den Highlands zwischen Mai bis September vorhanden. Je nachdem, wie warm natürlich auch die Monate sind. Wenn es jetzt ein sehr warmer Mai ist, geht es halt schon los. Wenn es nicht so ein warmer Mai ist, geht es halt erst im Juni los. An den Küstengebieten, die können null Wind ab.
Sobald es windig ist,
sind die weg. Deswegen, solange ihr in Bewegung seid, also solange ihr geht oder Fahrrad fahrt oder sonstiges, können die euch nichts. Aber und an der Küste dementsprechend auch nicht. Da können die eigentlich nie flattern. Also es ist sehr selten, dass man an der Küste Mitchies hat. Aber also so, wo war es denn am schlimmsten? War so Glencoe war schon doll. Oder auch, muss man auch sagen, Trossachs auf dem Conic Hill hatten wir auch schon ein, zwei Mal. Da muss man dann fit genug sein, um die Wanderung zu schaffen, ohne dass man stehen bleibt.
Oder man macht, das hatten wir, weil wir waren morgens unterwegs, da war eben noch kein Wind. Da waren wir ganz früh vorm Frühstück unterwegs. Stimmt. Und dann im Laufe des Tages nimmt der Wind ja meistens eher ein bisschen zu. Da reicht schon wirklich so eine leichte Brise. Und dann war das dann auch schon nicht mehr das Thema. Das war wirklich nur an diesem einen Mal, an dem einen Mal, als wir morgens unterwegs waren.
Das stimmt.
Und es gibt ein Radar. Also es gibt eine Website, wo man gucken kann, wie gerade der Mitchie-Stand ist. Von 1 bis 5 kann man da gucken und dann kann man ungefähr abschätzen, wo man, wie das dann gerade ist.
Also 1 und 2 ist easy, da kann man, also ist kein Problem, ab 3 und alles, was 4 und 5 ist, hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr, da jetzt so viel Zeit zu verbringen.
Ja, da kannst du halt nichts draußen machen.
Genau, das ist nämlich das Thema. Also Wandern und sowas ist alles okay, aber wenn ihr campt, und das betrifft ja nun mal viele Leute, die in Schottland rumreisen, also im Zelt ist schon doll. Also da müsst ihr schon die Möglichkeit haben, da drin zu essen oder halt essen zu gehen, weil in einem Mitchie-Gebiet vor dem Zelt essen zu wollen, könnt ihr komplett vergessen. Also die Leute, die das gemacht haben, saßen da halt dann mit so Imkerhüten.
Ja.
Aber auch das bringt wenig, weil diese Viecher sind erstmal an den Händen, dann kriechen die überall den Kragen rein und die können ja auch durch so ein grobes Fliegengitter durchfliegen, weil die so klein sind. Also das muss euch bewusst sein und deswegen empfehlen wir auch meistens so Mai und September als Reisezeit, weil da ist man die eigentlich los, die Viecher. So, da sind
oder halt an der Küste.
Genau, und in Glasgow und Edinburgh sind sowieso keine davon. Also das startet erst nördlich davon.
Mhm.
Also müsst euch jetzt keine Sorgen machen, vor allem den Städtetrip. Den nächsten Städtetrip, da werdet ihr keine...
Wisst ihr nicht.
Werdet ihr keine Mitchies finden. Dann, ich glaube, das meiste haben wir schon gesagt, oder? Was ich mir jetzt so als Tipps notiert hatte. Wobei,
also zum Beispiel, es gibt Linksverkehr offensichtlich. Ja. Also man fährt auf der anderen Straßenseite. Das ist uns relativ leicht gefallen, die Umstellung, weil man sich ja meistens irgendwie sowieso am Vordermann oder an der Vorderfrau orientiert. Manchmal, wenn man auf eine leere Landstraße einbiegt, dann kann es dazu kommen, okay, dass man sich irgendwie falsch einordnet. Merkt man aber meistens relativ schnell, wenn man nämlich ein Mietauto hat, dann ist das Lenkrad ja sowieso auf der rechten Seite und normalerweise hat man ja dann immer den Mittelstreifen auf der Seite des Fahrers und dann weiß man das sofort. Wenn man ein deutsches Auto hat, kann man sich merken, als Fahrer sitzt man immer am Straßenrand. So, darüber kann man sich das ganz gut merken. Was hilft oder uns geholfen hat auch, ist Automatik, weil dann muss man sich nicht noch, wenn man dann ein Mietauto hat und dann auch noch mit der linken Hand schalten muss, das ist ja auch nochmal eine Umstellung. Deswegen haben wir die Empfehlung, nehmt euch Automatikautos, dann fällt das so ein bisschen leichter.
Ja, und die Briten fahren eh sehr rücksichtsvoll Auto normalerweise.
Total defensiv.
Deswegen ist auch nicht, also wenn ihr erst aus Berlin kommt oder so, vergleicht das bloß nicht.
Ja.
Also die lassen einen immer rein, die warten, die blinken und was auch immer. Also
gerade mit dem ausländischen Kennzeichen sind die super, super rücksichtsvoll und so ein bisschen wie die Klischee-Kanadier, dann sagt er, fahren Sie zuerst, nein, Sie und dann stehst du da.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr angenehmes Autofahren, muss man sagen.
Und ansonsten Pubkultur natürlich, auch wenn ihr jetzt kein Bier oder sonst was Trinker seid, das Essen ist überraschend gut in Pubs.
Mhm.
Wir sind große Fans.
Fast immer eine vegetarische Variante.
Das stimmt, auch schon voll lange. Also es ist jetzt nicht so ein Ding der Neuzeit, sondern das machen die schon ewig. Das klassische Pub-Essen da ist Haggis, Neeps and Tatties. Das ist, Haggis kennt ihr ja bestimmt, das ist so ein... ursprünglich mal aus Lamminnereien und
Haferflocken,
so Getreide und Gewürzen.
Das hört sich sehr schlimm an.
Schmeckt ganz normal.
Schmeckt sehr gut eigentlich.
Und es gibt es auch in vegetarisch, weil da eh schon so viel Hafer und sowas drin ist. Und Getreide macht das eigentlich keinen Unterschied, ob man das in vegetarisch oder fleischig isst. Und dann gibt es meistens so eine leckere Soße dazu. Und Neeps sind Steckrüben, ist Steckrübenmus. Und Tatties, also ist quasi der Slangwort für Kartoffeln.
Ja, Neeps ist ja auch von Turnip.
Ja.
Ja.
Das ist dann eben Kartoffelbrei, das heißt, das ist eine richtige Matschepampe, da kann man auch essen ohne Zähne, aber es ist richtig gut, so wenn es irgendwie ein kalter Tag war, irgendwie dann das oder Fish and Chips oder sonst was, macht dann immer Satt oder so ein schöner Pie und Mushy Peas.
Und wenn ihr Alkohol trinkt, dann haben die meistens auch irgendwelche Local Gins und viele auch, alkoholfreie Gins hatten wir nicht so oft, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Vielleicht hat sich das auch nochmal verändert, aber die haben oft dann Local Gins und dann kann man sich da beraten lassen und sind auch immer super nett.
Ja.
Kann
eigentlich nichts falsch machen.
Nein, im Pub kann man nichts falsch machen und das ist eigentlich auch immer irgendwie cool da drin.
Ja, und man findet jemanden zum Quatschen, wenn man Bock hat, irgendwie vielleicht jemanden von den Einheimischen anlabern und so, die sind da eigentlich auch immer sehr offen.
Und Pubs sind meistens sehr, sehr hundefreundlich, Entschuldigung.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
genau, hundefreundlich, das ist auch jetzt ein gutes Stichwort, das wollte ich nämlich auch nochmal auf jeden Fall ansprechen, so Schottland mit Hund. England grundsätzlich mit Hund so entspannt, es ist ein Traum. Es ist einer der Hauptgründe, warum ich dahin wieder zurück möchte. wir waren an einem Strand, der eine Bucht ist, der auf einem privaten Gelände liegt, in Wales, im Hochsommer. Und es war offiziell erlaubt, den Hund laufen zu lassen, ohne Leine. Es war einfach ein Schild dran, wo stand, wir lieben Hunde. Wenn ihr einen netten Hund habt, lasst ihn laufen. Und es war, also ich konnte es nicht fassen. Und es hat so gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wir haben nie negative Hundebegegnungen in Schottland oder in England auch nicht.
In Wales auch nicht.
Also in ganz Großbritannien, wenn man natürlich in so einen Hundepark in der Innenstadt geht, ja, okay, dann. Aber auf dem Land, beim Wandern oder in Glasgow, bei uns, wir haben direkt im West End gewohnt, da war so ein, wie heißt das, Fluss, wo man langlaufen konnte, so ein bisschen wie, keine Ahnung, die Elbe in Hamburg, nur in klein, oder die Alster, so ein Alsterlauf war das eher. Und da durften die Hunde auch immer frei laufen. Es war kein Problem, auch mit Fahrradfahrern. Dann wurde halt kurz angehalten, kurz gewartet, bis der Hund irgendwie die Seite gewechselt hat. Ich wurde gefühlt jeden zweiten Tag angesprochen, aber nie, weil ihr Hund kriegt keine Leine an oder sonst was, sondern immer, oh, was ist das für einer? Woher kommt die? Und ich meine, wir haben den absoluten Stand, wir haben quasi den Golden Retriever Englands.
Ja.
Unser Hund ist nichts Besonderes. Er ist nicht mal ein sonderlich schönes Exemplar.
Nach Rassestandard nicht, das stimmt.
Und trotzdem immer so viel Liebe. Wir wurden so oft, man wird jeden Tag angequatscht. Wir hatten ja auch eine Zeit lang unser Auto da. Jedes Mal, wenn wir mit unserem Auto irgendwo hingefahren sind, kam irgendwer, oh, ihr habt ja ein deutsches Kennzeichen. Und dann kam irgendwie immer so, meine Oma kommt aus Deutschland oder ich habe einen Freund, der war schon mal in Deutschland oder ich war schon mal in Stuttgart oder keine Ahnung.
Super, super nett immer, ja.
Und so ist das auch der Umgang mit den Hunden.
Was wichtig ist noch? Es heißt ja immer, keep your dog under close control.
Mhm.
Das heißt, also wir haben uns das so zurechtgelegt, sozusagen, dass...
Das ist auch so gemeint.
Ja?
Ja.
Also wenn der Hund einen vernünftig sitzenden Rückruf hat, könnt ihr den frei laufen lassen.
Ja.
Das ist nämlich die Definition. Lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Schildern, wo steht, your dog may be shot if...
Ja, jetzt schon abschrecken lassen.
Ja, genau. Aber das, dann ist der Hund ja auch nicht unter Kontrolle gewesen.
Ja.
Also, wenn euer Hund Schafe angreift und die sich verletzen und so weiter und so fort, dann hat der Farmer, also der Bauer, das Recht, euren Hund zu erschießen.
Ja.
Das ist so. Wenn euer Hund aber vernünftig trainiert ist und einen Rückruf hat, dann passiert das ja nicht.
Ja.
Also könnt ihr euren Hund fast immer laufen lassen.
Auch auf Farmgebiet.
Auch auf Farmland.
Also es gilt natürlich jetzt nicht für, wenn du in Edinburgh im Park rumläufst, da kann jetzt niemand kommen und den Hund erschießen.
Richtig.
Das sind schon explizite Bereiche, wo man jetzt in Deutschland niemals einen Hund laufen lassen dürfte, weil zum Beispiel Farmgelände oder Naturschutzgebiet oder sonst irgendwas, das ist in Schottland eigentlich immer erlaubt. Also es gibt ganz, ganz, ganz selten Leinenpflicht.
Mhm.
Und wir haben auch wirklich noch nicht ein einziges Mal wegen irgendwas Ärger bekommen oder wurden angesprochen oder sonst irgendwas. Es funktioniert wunderbar, auch beim Wandern. Die Leute freuen sich immer, wenn der Hund ihnen entgegenkommt. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr hundefreundliches Land.
Mhm.
Und eben auch in den Restaurants, also auch in Glasgow.
Ja.
Wir dürfen sie immer mitnehmen. Also ich glaube, es gibt so zwei oder so, in denen wir sie nicht mit einnehmen dürfen. Selbst in den bisschen schickeren. Wir waren letztes Mal, als wir da waren, da wollten wir in eins, wo wir noch nie waren. Und wir wussten, das ist so relativ fancy. Also es ist relativ klein. Ich glaube, das hat nur 4 Tische oder 5 Tische oder so. Und ja, sehr modern und irgendwie ein bisschen was Besonderes.
Mhm.
Und dann war aber klar, wir müssen sie damit hinnehmen, weil wir konnten sie nicht nirgendwo alleine lassen. Wir waren ja nur mit dem Camper da und waren so, okay, dann fragen wir mal. Und haben wir gefragt und die so, ja, kein Problem. Haben wir sie mit reingenommen. Und dann war ich schon so, okay, hoffentlich ist das okay. Haben wir uns extra so in eine Ecke gesetzt, sie da direkt unter die Bank gepackt. Also sie ist super lieb im Restaurant. Und dann kam jemand und meinte, ja, ich wollte mal wegen eures Hundes fragen. Und ich war so, oh, scheiße. Und er so, kann sie Bacon haben? Und wir so, okay. Und dann kam er einfach wieder.
In so einer Schale.
Mit einer ganzen Schale. Voller Bacon. Ich glaube, Alba hatte gefühlt 1,5 Tage Durchfall.
Haben sie jetzt geliebt.
Es war natürlich ihr absolutes Highlight. Und das ist wirklich so oft, also auch beim Alba liebt shoppen gehen in Schottland. Weil immer, wenn man in den Laden reingeht mit dem Hund, oh, kann der ein Leckerli, kann ich ihm Leckerli geben? Also dieser Hund, deswegen haben wir jetzt auch einen Hund, der leider in jeden Laden seine scheiß Nase reinsteckt.
Ja.
Auch in Deutschland, wo die Leute das nicht so lustig finden.
Und auch wenn ein Kellner kommt, freut sie sich
und
denkt, sie kriegt jetzt wieder eine Schale Bacon.
Weißt du noch, als wir im Pub waren und der Kellner sie mitgenommen hat?
Der Kellner hat unseren Hund entführt. Der kam einfach an und hat uns gefragt, ob er unseren Hund mal haben kann. Und waren wir so, okay. Und hat ihn dann alleine mitgenommen und... Weiß ich nicht, 5, 6 Minuten später kam sie wieder und wollte eigentlich gar nicht wieder zu uns.
Ja, weil er sie mit in die Küche genommen hat oder da in den Barbereich und ihr Wurst gegeben hat.
Also so, so ist da der Umgang mit Hunden.
Ja, und auch der Umgang mit Menschen.
Genau. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist mit der Einreise mit Hunden. Das ist dann...
Man braucht einen Heimtierausweis, genau. Den braucht man aber eh, wenn man in Deutschland einen Hund hat. Und dann muss er gegen Tollwut geimpft sein und das mindestens 21 Tage vor Einreise. Und man braucht eine
Wurmkur,
die muss vom Tierarzt vergeben werden. Das kostet 80 Euro oder so, je nachdem, was euer Tierarzt dafür verlangt. Dafür müsst ihr zum Tierarzt, also der muss das unterschreiben.
Und es muss auch in einem gewissen Zeitraum vor...
Ich glaube, das ist also 4 Tage
Stunden,
oder so.
72 Stunden vor Einreise muss das... Ja. Darf das spätestens gegeben worden sein.
Vor Ausreise aber nicht nochmal. Also ihr müsst dann vor Ort nicht nochmal zum Tierarzt, sondern egal, man macht das nur vor der Einreise. Und der Hund muss natürlich alt genug sein, um gegen Tollwut geimpft zu werden.
Und das verkompliziert so ein bisschen die Einreise. Es dauert dann so ein bisschen länger, weil man extra so einen extra Schalter muss und so. Aber das
ist chillig.
Es ist kein Problem, aber man muss es mit
einreisen. Und euer Hund muss natürlich gechippt sein.
Ja, klar.
Ja. Aber ansonsten ist es kein Thema. Auch es gibt keine Maulkorbpflicht, außer für... Listenhunde und XL-Bullies. Ich glaube, das sind auch Listenhunde.
Ja, kann sein, dass die sogar verboten sind.
Ja, so weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Aber ja.
Das ist so die einzige Einschränkung. Aber dass Leute, die den Listenhund haben, wissen ja eh, dass sie nicht einfach irgendwo hinfahren können, sondern erstmal die Reisebestimmung checken müssen. Ja, das ist auf jeden Fall die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben.
Haben wir noch was wir noch.
Ich wollte noch ein Wort zu Glasgow sagen.
Ja.
Also wir haben im West End gewohnt in Glasgow. Das ist der fancy posh Teil, wo die Louis Capaldi, die war unser Nachbar, der hat eine Straße weiter gewohnt. Den haben wir manchmal im Pub gesehen. Oder vor dem Pub, weil es war ja Covid. Man durfte ja nicht rein. man durfte nur cornern. Und wir haben direkt am Botanic Garden gewohnt. Das ist ein super, super, super schöner, kleiner Park.
Sehr gepflegt.
Ultra gepflegt. Man kann auf dem Rasen, glaube ich, also man könnte vom Rasen essen. Es ist crazy. Und da direkt am Kelvin, das ist der Fluss, der da lang führt, eine sehr, sehr schöne Ecke. Aber, und das gilt für ganz Großbritannien, Glasgow hat 2 Seiten. Und Glasgow ist sehr, sehr geprägt von der industriellen Revolution, von der, von auch nach dem Zweiten Weltkrieg, von der ganzen Öl und wie heißt denn das, dieses hier, Metall und solche Sachen. Industrie.
Also Glasgow war eine sehr, sehr wichtige Hafenstadt mit sehr, sehr vielen Werften, sehr viel Schiffbau für die Kriegsmarine, so die Handelsschiffe und so weiter, war sehr, sehr wichtig. Und das hat sich jetzt eben verändert, das ist eben nicht mehr so.
Genau, und dadurch ist zum einen natürlich ein Teil von Glasgow sehr verarmt, eben die ganzen Arbeiterviertel. Also es ist ein bisschen, auf Glasgow hat einen sehr ähnlichen Vibe wie Hamburg, muss man sagen. Also es führt halt einmal dieser große Fluss, der Clyde, quer durch die Stadt und alles, was nördlich davon ist, ist eigentlich mittlerweile gentrifiziert und eine so ganz nette Ecke. Alles, was südlich davon ist, unterschiedlich. Die South Side zum Beispiel ist ein sehr, sehr familienfreundliches Viertel, lieben wir. Da sind richtig tolle Cafés. Super nette Stimmung, Farmers Market am Wochenende, ganz viele junge Familien, so.
Da wird es gerade gentrifiziert.
Genau, da wird es gerade gentrifiziert.
Das West End war schon immer schick, also das muss man auch sagen, das war schon immer, das ist jetzt nicht...
Genau, weil der Rauch von den Industrieanlagen zieht halt nach Osten und deswegen war im West End da, wo die reichen Industriellen gewohnt haben.
Ja, das gilt für fast jede nordeuropäische Stadt, weil wir in Europa eben vorherrschend Westwind haben, der eben den Rauch von allen möglichen
Abgasen
nach Osten trägt. Deswegen ist in den meisten Städten in Nordeuropa haben wir im Westen die schöneren, wohlhabenden Stadtviertel.
Und man merkt auch sehr immer noch eben diese krassen Unterschied zwischen der Glasgower Bevölkerung, auch vom Bildungsgrad, aber eben auch von der Gesundheit. Es gibt Viertel in Glasgow, in denen ist die Lebenserwartung, ich glaube, bei unter 60 Jahren, weil die so chronisch krank sind. Und zwar nicht individuell, sondern halt vererbt krank. Mhm. Das liegt zum einen auch an dem großen was ist das richtige Wort dafür? Inzucht oder Inzest? Inzucht. Inzucht, Koeffizient, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall eben, dass es natürlich keine große Bevölkerung ist, die sich nicht so viel ausgetauscht haben, gerade die ärmeren Leute, weil sie können ja nicht einfach von A nach B reisen. Mhm. Und deswegen vieles einfach vererbt wurde über die Generation und einfach das Gesundheitssystem in Großbritannien eh ziemlich Müll ist. Die Infrastruktur so mittel. Es gibt relativ große Schere zwischen Arm und Reich. Brexit hat es natürlich überhaupt nicht besser gemacht. Die Cost of Living Crisis, also gestiegene Lebenskosten und absolut nicht gestiegene Löhne, haben viele, viele Leute für große Probleme gestellt. Und in Glasgow merkt man das einfach krass. Also es gibt auch viele Leute, die nicht jetzt unbedingt obdachlos sind, aber schon einen großen Teil ihres Tages auf der Straße verbringen. AlkoholikerInnen, die halt auch auf der Straße trinken. Es gibt auch großen Unterschied in der Sprache, witzigerweise. Mhm. Also man versteht auf keinsten die Leute aus Südglasgow. Es ist der schlimmste Dialekt aus ganz Schottland. Also zum Beispiel aus Aberdeen, wo auch, halt auch die reichen Leute wohnen, da sprechen die quasi Oxford-Englisch. In Glasgow keine Chance, ich verstehe die nicht.
Ja, also jemand im Glasgow-Akzent von der Southside. Ich habe da mal ein paar Monate Fußball gespielt, als wir da waren. Und wenn die da im Chat oder irgendwie miteinander gesprochen haben, ich habe die nicht verstanden, obwohl es eigentlich Englisch ist.
Also das sind natürlich trotzdem super nette Leute.
Total.
Es ist auch keine bedrohliche Atmosphäre, würde ich sagen. Also ich hätte da jetzt keine Angst, da durch die Gegend zu laufen oder so. Es ist keine, also ich weiß es nicht, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre das eine Ecke, in der irgendwie Kriminalität eine große Rolle spielt. Es ist nur einfach sehr rough und sehr basic und sehr ehrlich irgendwie aber auch. Und das haben wir eigentlich an Glasgow sehr geschätzt, weil wir in Hamburg oft das Gefühl haben, wir leben hier halt in so einer krassen Bubble. Man kann in Hamburg einfach easy 2 Stunden spazieren gehen und sieht nichts anderes außer Villen und Porsches. Und in Glasgow eben nicht. Selbst wenn man, wie wir im West End wohnt, wo man zwar in unserer Straße nur schicke Häuser irgendwie hatte und einen schicken Park und gute Restaurants, wenn du 10 Minuten spazieren gehst, landest du in einem Viertel, in dem es anders aussieht.
Ja.
Das finde ich wichtig. Und das war auch nichts Negatives. Man muss sagen, es ist sehr müllig grundsätzlich, weil die auch ein Problem mit der Müllabfuhr haben. In ganz Großbritannien, das werdet ihr auch kennen, wenn ihr schon mal in London wart. Aber ansonsten fand ich das, ich mochte Glasgow dafür.
Ja.
Und wir mochten Glasgow fürs Essen.
Ja, also es gibt auch so, das Motto tatsächlich der Stadt ist ja auch People Make Glasgow. Und trotz dessen, dass wir da während Covid gelebt haben und nicht so wirklich großartig Anschluss finden konnten mit den Kommilitonen oder mit irgendwem, haben wir uns da sehr, sehr willkommen gefühlt in dieser Stadt, weil es einfach sehr, sehr nett und sehr, sehr ehrlich ist, diese Stadt.
Ja.
Und das ist, ja, das kann man nur, glaube ich, wahrnehmen, wenn man da so ein bisschen mehr Zeit auch verbringt eigentlich.
Ja, weil so die Innenstadt zum Beispiel ist Schmutz, die sieht genauso aus wie jede Innenstadt, also H&M mit irgendwelchen 1-Euro-Shops aneinandergereiht. Da waren wir auch nie, muss man sagen. Also da sind wir so 5 Meilen gegangen oder so.
Ja.
Aber ansonsten Southside, dann aber auch hier ganz außen, wo noch dieses andere Café war.
Denniston.
Denniston, genau. Auch eher so eine Studi-Ecke, aber auch voll am Kommen, auch sehr cool. Dann gibt es auch immer viel Musik draußen. Im Park ist immer irgendwie richtig viel Leben. Ja. Und sich alle Leute eine Pizza. Und ich meine, wie alle Nordeuropäer, soweit es irgendwie 11 Grad und Sonnenschein ist, tun alle so, als wäre Hochsommer.
Ja.
Und aber auch da, man kann dann durch diesen Riesenpark einfach mit dem Hund durchlaufen, uneingeleint, der schlendert da durch die Gegend.
Nee, in dem Botanischen Garten, da war Leinpflicht.
Nur im Botanischen Garten, aber im Kelvin Grove Park, der Riesenpark, von dem ich rede, wo halt hunderte von Kindern und Erwachsenen und Menschen und so, keine Leinpflicht, und das war nie ein Thema, es ist wirklich immer so entspannt gewesen für uns. Und das klingt jetzt, als wären wir so Leingegner, sind wir nicht, wir sind Freunde von kontrolliertem Hundebesitz und wir hassen es, wie die Pest, wenn fremde Hunde zu Alba kommen. Aber es ist halt viel angenehmer für Hunde, nicht an alleine Kontakt mit anderen Hunden aufzunehmen, sondern frei entscheiden zu dürfen, möchte ich da jetzt hingehen oder nicht. Und das hatten wir halt nie, das Thema. Ja. Alba wurde nie bedrängt oder sowas. Und deswegen, ich will da jetzt zurück.
Ja.
Ja.
Okay.
Ich glaube, das waren die abschließenden Worte. Ich hoffe, man hat das rausgehört.
Wir sind große Fans. Wir wollen da gerne wieder hin. Wir werden da dieses Jahr wahrscheinlich wieder hinfahren. Und können sie jedem empfehlen.
Ja.
Jedem empfehlen, der Outdoor interessiert ist.
Also wenn ihr erst ein Problem mit schlechtem Wetter habt und mal einer ordentlichen Portion Bier und Fish and Chips, dann weiß ich nicht.
Das Bier kann man auch weglassen, aber es ist jetzt kein Sommer-Spanien-Urlaub. Aber ich glaube, wer sich mit Schottland irgendwie beschäftigt hat, der merkt das auch ziemlich schnell und erwartet das gar nicht.
Ja, und was man auch sagen muss, was glaube ich auch nochmal so ein Vorurteil ist, dass so Gastro irgendwie nichts kann oder auch Hospitality nichts kann in Schottland. Das absolute Gegenteil. Ja,
kann ich also nicht bestätigen.
Airbnbs, Hotels, Restaurants, Cafés, alle top, top, top. Also in Hamburg, es gibt nicht ein Frühstückscafé, was auch nur ansatzweise an unser Lieblingsfrühstückscafé in Glasgow ankommt. Und wir hatten ungefähr 10 Lieblingsfrühstückscafés in Glasgow. Es ist nicht so teuer, es ist unglaublich nett, jedes Mal serviert. Die Leute geben sich von Herzen Mühe. Die stehen mit vollster Seele hinter ihrem Beruf.
Ja.
Hospitality ist was, ist zwar auch scheiße bezahlt natürlich, aber es ist was, worauf die Leute stolz sind, beziehungsweise was ernst genommen wird. Und gerade in unseren Lieblingsrestaurants haben auch fast nur junge Leute gearbeitet, die in der Küche waren alle so Mitte 20 oder vielleicht mit Anfang 30, hatten eine gute Zeit. Und das merkt man einfach dann auch krass beim Essen. Und deswegen auch Hotels. Ich war in so schönen Hotels in Schottland. Zum Teil ohne dich, zum Teil mit dir.
Frechheit.
Da muss man dann auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber ja, es gibt eigentlich für jeden Geschmack was. Ob es jetzt super basic sein soll oder Afternoon Tea in irgendeinem Schloss, in irgendeiner Schlossunterkunft. Da wird man fündig werden.
Ja, definitiv.
Also, wir hoffen, wir konnten euch abholen zu diesem Land. Zu dieser Vorstellung, da mal hinzureisen.
Wenn ihr da wart, kommentiert mal, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
Ja.
Und wenn ihr aufgrund unserer Folge dahin fahrt, dann schickt uns die Fotos.
Ja, an unsere E-Mail-Adresse. Unbedingt. Das stimmt. Es waren sogar da schon Leute aufgrund von meiner Empfehlung da. Ich habe schon so viel darüber geredet. Also, macht's gut. Wir hoffen, ihr genießt euren nächsten Urlaub, wo auch immer er hingeht. Und tschüss.
Ciao, ciao.